Bewegtbild.
Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bastarde.
In space.
Da merkt man schon, dass meine Stimme angegriffen ist als deine. Da ist noch richtig Volumen in der Lunge.
Ja, und ich merke, dass ich falsch gesagt habe, lass uns Bastard in Space machen. Aber ich dachte mir, nee, kommt ja schon mit dem Intro vor. Ja, wir müssen nur noch ins Space ranhängen.
Ja, also, hat ja aber halbwegs geklappt. Weil ja, es ist ja wie in der Schule, wenn du so Kanon singen sollst, das geht in die Hose.
Voll. Alter, da wurden ja auch richtig geknechtet mit Hajo Spannenwagen an. Oder was das für ein Lied war. Richtig krass. Ja, stell dir mal vor, wir hatten ja, weil wirklich ein bisschen, obwohl Gymnasium, so ein bisschen Ghetto in den 90ern war das da halt in der Schule, ja. Stell dir mal vor, da hast du dann eben die Hälfte voll rotziger Rotzlöffel-Ghetto-Jungs da und dann sollen die Hajo Spannenwagen an einem Kanon singen, Alter. Kann ich dir mal vorstellen, wie gut es funktioniert hat.
Kann ich mir vorstellen. Hättest du vielleicht besser irgendwie mitten in der Nacht von Bushido machen können.
Ja, yeah, ja, wobei die Zeit, wäre eher Coolio Gangsta's Paradise, ja, da gab es dann eher eine Phase.
Oh, das würde aber funktionieren.
Ich glaube auch.
Zu dem Mann kommen wir auch heute nochmal zurück.
Ah, ich habe ihn bewusst in den Mund genommen.
Den besten Filmkanon aller Zeiten, den gibt es ja in einer kommenden Folge von uns. Wo ja ein gewisser bärtiger, dickerer Herr in sowas mitsingt in einem Chor, der dann auch im Kanon was machen soll. Das ist eine meiner Lieblingsszenen. Leider ja, besprechen cool. wir den Film nicht, zumindest nur am Rande.
Ja, macht ja Sinn, dass wir auch schon mal anteasen, worum es dann in Zukunft auch bei uns geht. Aber heute erstmal.
Ich habe mittlerweile völlig die Idee verloren, wo wir uns gerade in unserer Timeline befinden. Also ich fühle mich so ein bisschen wie Marvel mittlerweile. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Universum wir eigentlich gerade sind. Ich glaube, es ist Episode 20, kann das sein?
Also ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, wir nehmen für die Zukunft auf.
Ja.
Ja. Zukunft ist ja auch oft Weltraum, so Science Fiction. Und da befinden wir uns heute thematisch.
Genau. Also heute haben wir mal was ganz Spezielles. Lee hat sich gerade schon totgelacht über das, wie nischig ein Thema sein kann, aber ich finde es gar nicht so nischig.
Nee, ich auch nicht.
Es ist doch völlig normal.
Voll. Und ich glaube, wenn ich in meinem Umfeld rumgucken würde, also zumindest die Hälfte hat die Hälfte dieser heute zu besprechenden Filme auch schon mal gesehen.
Ja, und ich glaube, von den Grundfilmen, wovon die das Sequel sind, die kennt doch. Also da kennt man ja mal mindestens 5.
Ja.
Vielleicht 4, aber 4 mindestens.
Ja.
Glaube ich. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Ja, in der nächsten Folge werdet ihr hören, wie meine Stimme richtig angeschlagen ist. Heute ist sie in der Besserung, aber ich werde gleich noch einen Bonbon brauchen. Dazu fällt mir eine geile Story aus dem Zug ein, wo wieder mein pubertäres Gehirn komplett eskaliert ist. Ich bin Freitag mal wieder Richtung Hamburg gefahren und weil ich ein Trottel bin, dachte ich mir, es ist freitags nachmittags eine super Idee, mit Regio zu fahren, weil ich ja ein Deutschland-Ticket habe, statt ein ICE zu nehmen. Ja, um 16.30 Uhr freitags Regio fahren ist wirklich nicht schön. Und dann war
ganz
auch so
kurz
eine
von der Verhältnismäßigkeit, wie oft ist die Taktung von Osnabrück nach Hamburg mit dem ICE?
Stündlich.
Stündlich sogar, wow. Ja. Und Regio, und auch. Verhältnis, wie lang dauert es jeweils ungefähr?
Also ICE dauert, wenn es gut läuft, also wenn alles passt, eine Stunde 50 und Regio, wenn man den Anschluss kriegt, 2 Stunden 50.
Ah ja, okay.
Kommt auch immer ein bisschen drauf an, ob man in Bremen den Anschluss Metronom oder Express bekommt. Entweder hält er an 4 Haltestellen oder an 13. Ja, und da sind Orte dabei, die willst du nicht gehört haben und da könntest du Texas Chainsaw Massacre locker nachdrehen.
Sehr gut.
Deswegen, dann setze ich mich in diesen schönen Regionalexpress rein und dann steigt natürlich eine Rentnertruppe ein, die von Osnabrück nach Bremen fährt und da ein kleines Saufi-Saufi-Wochenende machen will. Hatten also auch schon, obwohl es verboten ist, ein paar Pikolöchen und ein paar Handgranaten, die Herren in der Hand, und quetschten sich da noch überall in die Sitze rein und haben die armen, geschundenen, schwerstarbeitenden Leute verscheucht, weil diese bekackten Rentner ja auch immer zu den Hauptstoßzeiten unterwegs sein müssen. Die können ja nicht morgens fahren, wenn nichts los ist. Das muss dann auch um 16.30 Uhr passieren.
Ganz kurze Nachfrage nochmal, entschuldige. Ich kenne ja nicht die allgemeinen Geschäftsbedingungen oder vielleicht die allgemeinen Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn. Ist Alkoholtrinken im Zug verboten oder was ist jetzt genau verboten?
Ja, in manchen Regionalbahnen, zum Beispiel Metronom ist ja eine eigene, ist ja nicht deutsche Bahn, sondern wieder privat, da ist es verboten. Nordwestbahn ist es, glaube ich, auch verboten. Und ja, da haben die...
Aber Deutsche Bahn nicht, also alle Alkoholiker in Deutschland fahren dann Deutsche Bahn.
Ja, in der Deutschen Bahn, zum Beispiel im IC, kannst du ja sogar Alkohol kaufen.
Stimmt, also, ja, richtig. Ja, macht ja auch Sinn. Gehen, also macht ja Sinn, dass es dann nicht verboten ist. Ja? Du zahlst erstmal 5 € für ein Bier oder wahrscheinlich mehr und wirst dann direkt festgenommen, weil du Bier gesoffen hast.
Das wäre aber ein geiles Geschäftsmodell. Ja, hier, kaufen Sie einen Weizen für 4 €. 30 € Strafe, Sie dürfen hier keinen Alkohol trinken.
Genau.
Boah, das wäre richtig geil.
Ja, man hat sich schnell auf jeden Fall Deutschland umgewöhnt zum Anti-Alkoholismus.
Ja. Ja, und die haben sich dann da schön einen reingeschwenkt und eine von den Omis bekam dann plötzlich Husten, weil sie sich wohl entweder verschluckt hat oder einen trockenen Hals hatte.
Hoho, da kann man das Trocken natürlich auch wieder mehrfach verstehen.
Genau, und sie war dann da am Röcheln und dann guckt der Opa sie völlig unironisch an und fragt, willst du was zum Lutschen? Und der meinte halt einen Bonbon. So, deswegen komme ich da jetzt drauf. Es hat sich niemand von denen was dabei gedacht, wie das gemeint sein könnte. Und ich saß daneben und bin fast explodiert. Also ich musste wirklich so, okay. Da habe ich, glaube ich, locker eine halbe Stunde innerlich drüber gelacht, weil mein Kindergehirn das nicht verarbeiten konnte.
Ja,
aber ich nehme mir jetzt auch was zum Lutschen.
Ja, ich bin ja froh, dass du in einer Beziehung bist, ja, weil ich habe dich dann schon irgendwie freimachen, mir so gedanklich vorgestellt, wie ich dann freimachst vor der Rentnerin. Um einfach mal ihr Leben zu retten, ja? Das darf man ja nicht vergessen.
Ja, da hast du wenigstens nicht das Problem mit den Zähnen. Ganz vorher rausnehmen.
Ja, genau.
So, jetzt haben wir auch wieder alle Damen verloren.
Ja, genau. Aber wir haben eben auch durch die Gruselvorstellung schon mal auf unser Thema eingeleitet. Weil bisher wissen, glaube ich, die Leute immer nur noch, dass es irgendwie ja um Space und Weltraum geht. Ja. Aber jetzt kommt auch noch der Gruselaspekt dazu.
Genau. Wir haben... Horror-Sequels in Space.
Ey, geil. Lass uns das mal.
Man kann das auch nicht anders sagen.
Nee, macht auch keinen Sinn. Das werden wir bestimmt noch ein paar Mal bringen. Einfach situativ.
Ja, vor allen Dingen passt es ja zu jedem Filmtitel dann.
Stimmt. Und auch zu unserer Top 3 möglicherweise.
Genau.
Oh, scheiße.
Irgendwie scheint es ja magisch zu sein, dass jedes große Horror-Franchise irgendwann mal in den Weltraum muss, wenn es in einer kreativen Sackgasse steckt. Ich würde aber sagen, wir können ja vorher mal kurz, ich würde das vor jedem Film machen, wie wir generell zu dem Franchise stehen oder was wir da kennen.
Gerne.
Wo der Teil jetzt Teil 4 bis weiß der Geier was ist. Ich hatte erst überlegt, ob man das am Anfang geballt macht, aber naja, es passt besser, glaube ich, vor die Filme dann jeweils.
Finde ich gut.
Haben wir noch, ich wollte gerade sagen, haben wir noch Korrekturen zu den vergangenen Folgen, als ob wir wüssten, welche die letzte Folge ist.
Ja, aber ich behaupte einfach mal, wir waren so gut. Mir fällt spontan zumindest nichts ein. Ne? Nee, ich habe auch nichts mitbekommen. Aber du bist ja eher Social Media unterwegs, ja, mäßig unterwegs. Ich habe da auch von dir nichts mitbekommen, außer ja positive Stimmung.
Ja, also die Black Cinema Folge war jetzt die letzte, die vor dieser Aufnahme rauskam. Wurde sehr gut aufgenommen. Fanden alle ziemlich geil, auch dass Hermann dabei war. Hermann selber fand es auch geil. Er fand es so geil, dass er gerne seinen eigenen Podcast verlassen würde, weil da nur Vollidioten mit ihm diskutieren. Nein, also die hatten eine ziemlich eskalierende Folge diese Woche, über die ich mich köstlich amüsiert habe. Und genau diesen Spirit werde ich von denen auch nochmal ausnutzen für einen Filmfight, den die vorhaben.
Finde ich voll gut. Wir sind
gerade in der Vorbereitung und da genau diesen Spirit brauche ich von denen, dass sie Bock haben, sich gegenseitig zu töten. Denn ich möchte, dass das so ein Running Man-Tribut von Panem-Fight wird und nicht irgendwie so ein normales, so hier literarisches Quartett oder so. Ich will auf die Fresse, ich will Tränen, ich will ausgeschlagene Zähne, Morddrohungen, da muss alles kommen.
Ich gestehe, dass ich mir eben leider aus eigentlich immer vorgeschoben, aber auch realistisch echt, ich schwöre, aus Zeitgründen einfach nichts aus dem Umfeld gebe. Aus unserem Gesamtumfeld, ja, Filme und Podcast oder Witcast oder was auch immer. Und war dann aber natürlich angefixt, dadurch, dass du ja in den Gruppenchat geschrieben hast, oder ging es zur Sache und Hermann hat sich nochmal bei den Banausen beworben und so weiter. Habe ich aus Neugier mal dann doch die besagte Ja-Hier-Filme-Episode angeguckt. Und abgesehen davon, dass ich das Format ziemlich geil finde und auch inhaltlich cool finde, mich hat es ja ein bisschen an Battle Rap oder überhaupt die Diss-Thematik im Rap erinnert, ja, wo er viel eigentlich auch aus Marketinggründen aufgebauscht wurde. Ja, also Frage an dich, Dennis, du bist ja da ein bisschen vielleicht mehr drin. Ist es vielleicht nicht ein bisschen auch konstruiert gewesen, um Klickzahlen zu generieren?
Das wäre geil, wenn das so ein Fake-Beef für ein gutes Thumbnail gewesen wäre. Das ist eigentlich echt eine Marktlücke.
Ja.
Weil eigentlich haben ja auch die Leute, deswegen sind wir wahrscheinlich...
Das müssen wir streichen, das müssen wir dann löschen hier. Ja,
Das müssen wir machen. Aber wir sind uns immer zu einig, wir kriegen das nicht hin. Aber die Leute haben ja mehr Bock auf Stress als auf Harmonie.
Ja.
Naja, vielleicht ist das eigentlich eine riesengroße Jahr hier Filme-Marketing-Kampagne, um den eigenen Patreon-Kanal zu pushen.
Ja.
Möglich. Aber falls ihr Patreon da werden wollt, macht das gerne. Die sind es auf jeden Fall wert. Die haben richtig was am Helm. Aber wer will schon normale Menschen?
Absolut, absolut. Ja, es ist ja manchmal immer genau das Gegenteil, was man ja konsumieren möchte. Man hat vielleicht zu Hause Harmonie und möchte dann lieber den Stress vor allem eher beobachten, als ihn selber erleben. Oder umgekehrt. Ja, also ich merke dann, wenn du Stress machst, Dennis, dann läuft es anscheinend andersrum. Zu harmonisch. Ja?
Mhm. Unbedingt. Ich finde aber auch unser Einigungssignal viel zu geil, als dass ich da auf Disharmonien gehen würde.
Stimmt.
Wenn ich Stress haben will, gehe ich zu Ja, hier Filme oder mache eine Folge mit Guess.
Ah, voll gut, ja. Und ich ziehe mir einfach ein Donald Trump-T-Shirt an und gehe in Wedding oder Kreuzberg oder in Köln. Wobei Kreuzberg auch nicht mehr. Ja, und dann gibt es da.
Du musst bald erstmal zusehen, dass du aus dem Land wieder rauskommst.
Ey, ja. Ja. Ich bin echt gespannt, ob die mich. Ich hatte letztens mit einem Kumpel geschrieben, der auch schon ein paar Mal auch in Florida war, auch da mal ein halbes Jahr als Schüler war. Und der wusste das, dass ich eben auch hindüse. Und ich meine, der ist halt auch, ja, wir sind in Kreuzberg zusammen auf die Schule gegangen und da hast du per se so ein Anti-Autoritätsding am Laufen. Ja, weil mir hat es auch verdammt lange gedauert, bis ich das mal als halbwegs erwachsener Mensch gebacken bekommen habe, zu wissen, wann ich jetzt am besten meine Schnauze halten sollte. Ja, ich hoffe, ich kriege das dann auch bei der Einreise gebacken. Weil da ist es ja in den USA umso ausgeprägter, ja, mit den Authorities und man sollte dann einfach dumm das machen, was die von einem wollen. Ich bin schon auf jeden Fall gespannt.
Ja, und danach den Monat fliege ich ja in die Türkei, da gibt es ja auch gerade eine amtliche Reisewarnung. Also
ja.
Ist das die vorletzte Folge der Bastarde, weil wir entweder in Amerika oder in Ankara feststecken.
Ja, aber ey, du hast immerhin Jobaussichten. Du kannst dich auf einen Bürgermeisterposten in Istanbul bewerben. Ja?
Oh, stimmt. Ja.
Bei mir sieht es da
im Moment, auf Linie bleiben.
Ja, bei mir sieht es eher mit dem Bundesstaat blöd aus, weil ja Ron DeSantis da als Gouverneur, der hat sich ja als Gegenkandidat bei den Republikanern für die Präsidentschaftskandidatur beworben. Also Gegenkandidat für Trump. Gegen Trump. Ey, du weißt schon, was ich meine.
Gegen Trump?
Die also gibt es ja noch, ja. Also da ist keine Stelle vakant, meines Wissens nach. Ja, ja. Aber ich wäre auch glücklich, wenn ich da im Millennium Falcon, in dem anvisierten Park, auch einfach eine Co-Piloten-Rolle übernehmen könnte, wäre auch okay.
Ja, ist doch okay. Hauptsache, wir kommen dem Ziel der Weltherrschaft etwas näher.
Ja.
Und es geht los über Gouverneur und Bürgermeister von Istanbul. So fangen wir an.
Auf jeden Fall. Oder eben Co-Pilot Millennium Falcon, wo wir hier auch wieder mit dem Raumschiff unterwegs wären, weil darüber.
Ja.
Also ich, Weltherrschaft, ja, das reicht mir gar nicht. Ich will die Herrschaft über das gesamte All haben.
Mhm.
Und so versuchen wir euch jetzt auch einzufangen mit den entsprechenden Filmen, die wir mitgebracht haben.
Ja, es sind heute ambitioniert 6 an der Zahl, was aber auch echt daran liegt, dass es auf dem Kopf 6 sind. Man könnte, wenn man wollte, in die Horror-Sequels in Space, wenn man wollte, könnte man noch.
In Space!
Korrekt. Da könnte man noch Thanksgiving 3 reinpacken, wenn man wollen würde. Der wild gewordene Truthahn. Und es gab noch irgendeinen bekloppten Film, das ist aber für mich, es ist ein Sequel, aber das ist eine Reihe, die keine Sau kennt. Deswegen sind es hier diese 6 auf jeden Fall großen Filmreihen, um die wir uns kümmern. Und ich würde mal mit meinem starten, denn er ist auch der erste, soweit ich das richtig gesehen habe, in der Chronologie von 1992, der großartige vierte Teil, warum das auch immer vierte Teile sein müssen, naja, von Critters. Critters 4, das große Fressen geht weiter.
Und auch der letzte dann in der Reihe, oder?
Der letzte in der Reihe, ja. Also der war der Sargnagel auf dem Franchise. Wenn ich gleich zu der Produktionsgeschichte komme und Co., dann kann man sich auch ungefähr vorstellen, woran das gelegen haben könnte. Es gibt aber noch so einen Nachklapp, da weiß ich aber nicht, inwieweit der offiziell ist oder nicht. Es gibt noch einen, der ist aber auch gar nicht so alt. Irgendwann haben sie da nochmal was gemacht. Es gibt auch diverse Fanprojekte, wo auch ein paar von den Leuten drin mitspielen. Das gibt es ja bei Freitag der 13. auch, wo dann auf einmal irgendwer noch auftaucht. Aber
ja, Leonardo DiCaprio könnte da nochmal auftauchen, finde ich.
Das wäre geil, ja. Es gab 2019 noch Critters Attack.
Ach, okay, den habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, den habe ich mir reingezogen. Da ist aber auch, ja. Das einzig Coole daran ist, dass eine Horrorlegende, nämlich Dee Wallace, da mitspielt. Die kennt man zum Beispiel aus E.T. oder Hills Have Eyes. Also die hat viele Sachen gemacht und ansonsten ist es auch nicht wirklich berühmt.
Ist es der Glatzkopf, der schielende Glatzkopf oder wer ist es?
Ja. Nein, es ist eine Frau.
Ach so, shit.
Der schielende Glatzkopf, den kennt man aber auch, aber da vergesse ich jedes Mal den Namen.
Ja, shit. Naja, okay, eine Frau. Eine Legendin meinst du dann?
Eine also. Legendin, genau.
Ja, okay.
Wie stehst denn du zu Critters? Hast du alle gesehen oder?
Ja, oh. Das ist aber verdammt, das war mal in den 90ern, als die aktuell waren. Ja, da habe ich die dann auch alle gesehen. Den ersten fand ich damals ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, ich erinnere mich inhaltlich kaum noch daran, außer natürlich, dass ich weiß, dass es um diese Monster geht. Und genau, war dann ganz überrascht, weil ich glaube ich zum Zeitpunkt, als Leonardo DiCaprio mit ein paar Filmen immer famer wurde, Jim Carrey und so weiter, dann überrascht ihn da, bei Critters 3 war das glaube ich zu sehen. Ich weiß gar nicht mehr, habe ich jetzt nicht recherchiert, ja, aber es war glaube ich 3.
Ja.
Und ja, hatte jetzt auch beim Rewatchen des vierten null inhaltlich mehr auf dem Schirm, ja. Also ich fand die damals unterhaltsam, heute mit gewissen Abstrichen. Und bei dir? Es
gibt, also ich habe sie alle gesehen, auch den Attack dann. Ich kann mich an gewisse Dinge noch erinnern. Ich weiß, dass der erste noch relativ handzahm war. Ich glaube, in dem zweiten kommt dieser Riesen-Critter-Ball vor, der dann auch so über Leute rollt und die dann häutet quasi.
Das war cool,
ich meine mich zu erinnern, einer wird so überrollt und da liegt dann noch ein blutiges Skelett am Boden. Und es gab natürlich immer so ein paar Signature-Sachen mit den Giftstacheln und so, was ich ziemlich geil fand. Und in irgendeinem Film, da weiß ich gar nicht, ob es könnte der dritte gewesen sein, sagt ja ein Critter irgendwann mal Fuck.
Ja.
Ich glaube, das war der dritte. Und an DiCaprio kann man sich natürlich irgendwie erinnern, obwohl das auch nur, naja. Wäre wieder was für eine nischiges Horror-Ding. Große Filmstars, haben wir ja schon mal gesagt, die in irgendwelchen Horror-Sequels ihren Erstauftritt hatten oder einen der ersten Auftritte. So war es auch mit Critters 3 und DiCaprio. Und witzigerweise ist ja Critters 3 und 4 ist ja eine Back-to-Back-Produktion gewesen. Die hatten auch ein kombiniertes Budget, was sie etwas vergessen oder verkackt haben. Man weiß es nicht so genau, denn die haben irgendwie in Critters 4, ich habe mir auch viel so Making-of, Behind-the-Scenes-Kram und sowas reingezogen. Zu dem Entstehungsprozess und so gab es ein paar kleine, wirklich nur kurze YouTube-Schnipsel, wo man sich was zusammenbasteln konnte. Aber war wohl ziemlich schwierig und so haben sie bei Critters 4 gemerkt, dass sie gar nicht mehr genug Geld für Critters haben. Denn wer den Film mal aufmerksam verfolgt und selbst da gibt es Videos zu, da muss man aber auch wirklich genau zählen. In einer Laborszene muss man sehr genau hingucken. In diesem Film kommen nur 8 Critters vor. 8 ist ziemlich wenig. Ich glaube, in Critters 2 kommen wahrscheinlich 800 vor.
Mhm.
Also aus irgendwas muss dieser Ball ja bestehen. Und hier sind es echt wenig. Und bis man die ersten beiden sieht, vergehen auch mal echt geschmeidige 30 Minuten. Ich würde es mal behaupten, das habe ich nicht nachgeprüft, aber ich würde mal behaupten, das ist eine halbe Stunde.
Ja.
Und ich habe die Filme alle vor geraumer Zeit schon gesehen. Also sagen wir mal so 3 Wochen. Und bei Critters musste ich mich gestern echt nochmal hinsetzen und den Film nochmal in Teilen gucken, weil ich gar nicht mehr wusste, worum es da geht. Man könnte jetzt sagen, ja, guck doch bei Wikipedia. Aber ich finde die Wikipedia-Inhaltsangaben manchmal nicht so akkurat, wie ich sie gern hätte.
Ja, ja, die sind ja auch ganz unterschiedlich von der Tiefe her. Manchmal nur ganz ganz grob zusammengefasst, ja, und dann vielleicht auch eher der Fokus auf die erste Hälfte. Manchmal sehr detailliert, da braucht man Stunden, bis man ihn durch hat. Manchmal erzählt er auch gar nicht den, oder ist die Inhaltsangabe auch gar nicht über den kompletten Film, sondern nur über die erste Hälfte und so weiter. Ja.
Eben, deswegen hatte ich mir gedacht, komm, guckst du dir das nochmal an, klickst mal ein bisschen durch, damit du wieder grob die Chronologie hinkriegst. Und ich habe es jedes Mal, wenn ich den Film gucke, ich habe ihn jetzt quasi dann das dritte Mal so in Teilen gesehen, wie krass ist dieser Cast aus heutiger Sicht eigentlich? Und gerade auch aus Horrorsicht in Nebenrollen nochmal echt interessant. Denn ich komme gleich nochmal, wenn ich so ein bisschen durch die Handlung gehe, auf ein paar neue Charaktere, die hier drin auftauchen, die, finde ich, Leonardo DiCaprio in wenig nachstehen. Also Oscar-Nominees haben wir hier wohl dabei. So ist das nicht. Ja, aber fangen wir erstmal mit dem kongenialen Regisseur an, das ist Rupert Harvey. Er hat Critters 3 und 4 gemacht. Punkt. Das ist nicht so viel. Und auch die Drehbuchautoren, die beiden, bei dem zweiten Herrn musste ich mir sogar mal die Aussprache nachschlagen. Das ist nämlich Joseph Lyle, der hat Critters 4 gemacht. Punkt. Und David J. Scow, wie er ausgesprochen werden soll angeblich. Der hat immerhin noch The Crow und Texas Chainsaw 3 geschrieben. Also da ist wenigstens noch ein bisschen, und natürlich Critters 3, da ist wenigstens noch ein bisschen mehr zu holen als das. Ja, und auch beim Cast sind ein paar Veteranen zurückgekehrt aus der Reihe, nämlich vor allen Dingen Charlie, der von Don Keith Opper gespielt wird, der ist hier gleichzeitig auch noch mit Barry Opper, das ist wahrscheinlich sein Bruder, habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, aber als Produzent irgendwie noch mit am Start. Und natürlich Terrence Mann als Ark oder jetzt in diesem Film Tetra. Und das ist auch schon, wenn ich gleich zu der Handlung komme, eine der grundlegenden Sachen, die hier anders sind, wo die auch in Interviews gesagt haben, naja, sie hatten halt eine Idee, aber rückblickend ist sie ziemlich doof. Ja, ich würde mal zur Handlung kommen, bevor wir jetzt hier weiter drum rumtanzen. Wir beginnen eigentlich direkt nach Teil 3, was ja bei so einer Back-to-Back-Produktion auch durchaus sinnvoll ist, und sehen halt Ark, der eine Kapsel, so eine Weltraumkapsel mit zwei Critter-Eiern, nämlich den letzten beiden Critter-Eiern, bestückt. Und die stellt einen Timer ein und die soll eigentlich ins All geschossen werden, damit sie halt von der Erde runter sind. Naja, blöderweise hat das eine kleine Fehlfunktion und Charlie ist auch in dieser Kapsel und wird halt mit weggeschossen. Dann springen wir quasi zu einer neuen Szenerie ins All und sehen Leonardo DiCaprios minder talentierten Bruder. Das ist Ethan, der wird von Paul Whitthorn gespielt und der hat nur noch einen weiteren Credit, nämlich den großartigen Prey of the Chameleon, den Erik auch noch gesehen hat. Es gibt 183 Leute, die den gesehen haben und Erik ist einer davon. Da wird er seinem Image als Edelgast hier bei uns auf jeden Fall gerecht. Ja, und der jongliert irgendwie so Planetenkugeln und dann wird auch eingeblendet, in welchem Jahr wir uns befinden. Nämlich wir sollen uns im Jahr 2045 befinden. Und dann nimmt dieser kleine Dulli so einen Kalender in der Hand, wo er ankreuzt, wo er ist. Und da ist das Jahr 2342 zu lesen. Und er streicht irgendwie so den Juni oder so ab. Also weiß ich nicht, was da los war, aber da haben sie sich um schlanke 300 Jahre dann mal irgendwie einen kleinen Sprung gemacht. Ich weiß nicht, ob das ein Versehen ist oder ob die 2342 was anderes bedeuten soll, aber es kann eigentlich nur das Jahr sein, weil er hakt da halt einen Monat an.
Okay, aber mit 2045 wäre das dann von unserem Film her der in nächster Zukunft angesiedelt wäre.
Den schaffen wir noch.
Sicher?
kommt
drauf
an. Ich
bin mir da bei mir manchmal nicht so sicher. Ja.
Ich würde mal sagen, wir warten mal unsere Urlaube ab. Ja, und er ist halt auf so einem kleineren Raumschiff mit einer abgespeckten Crew. Er ist, glaube ich, Bordingenieur, irgendwie sowas. besserer Handwerker, nennen wir ihn mal. Und die entdecken halt diese Kapsel und ziehen den mit einem Traktorstrahl rein, diese Kapsel, was schlechter aussieht als in jeder Star Trek Serie, die 15 Jahre vorher erschienen ist.
Aber ich glaube, da haben alle unsere Filme was gemein, oder? Also
ja.
Die CGI also bei allen Dingern war schon ziemlich auf vergleichbarem Niveau, fand ich.
Ja, und wir haben es nicht aufsteigend nach immer schlechter werdender CGI sortiert, aber ich kann jetzt schon mal foreshadowen, die schlechteste kommt aber doch am Schluss.
Ja, obwohl das der neueste Film ist, ja.
Ja, das ist schon ein Highlight. Naja, die holen auf jeden Fall die Kapsel rein und melden das einer übergeordneten Organisation und die namens, ich glaube, die heißt auch Tetra, ja, und die wollen diese Kapsel halt unbedingt haben und sie sollen die halt in eine Station zurückbringen. Machen sie dann auch und an der Station treffen wir dann endlich auf diese gesamte Crew. Dann sind sie vollständig und die ist ziemlich krass besetzt, weil du hast einmal den Captain, der ist Rick, der wird von Anders Hove heißt er wahrscheinlich gespielt, weil ich glaube, der kommt aus dem nordischen Raum.
Ja.
Und wer
ja,
im Horrorgenre ein bisschen
ja, macht Sinn.
Ja, und wer im Horrorgenre ein bisschen tiefer drin ist, das ist einer der Hauptcharaktere in der Subspecies-Reihe, die ich auch noch nicht kannte, bis ich letzte Woche in Search of Darkness diese Horrorfilm-Doku-Reihe gesehen habe. Und da gibt es jetzt von 1990 bis 1994. Und ich finde es spannend, dass keiner von den heute genannten Filmen da auftaucht, weil da, glaube ich, dieser hier zumindest reinfallen würde. Mhm. Und ich bin gespannt, ob in der zweiten Hälfte 95 bis 99 noch was von den anderen auftaucht. Mhm. Und wenn einer da nicht drin ist, wäre ich echt beleidigt.
Ganz kurz dumm gefragt, weil ich kenne die Reihe auch noch nicht. Ich kenne Species natürlich als Filmreihe. Ja, ich glaube, da gibt es ja auch 4 Teile oder so. Finde ich sogar vielleicht mehr. Hat das irgendwas damit zu tun?
Nee, gar nicht. Okay. Also Subspecies ist irgendwas ganz Wildes. Das ist krass, weil da gibt's, das kann man ganz schwer erklären. Eigentlich ist es eine Vampirgeschichte.
Mhm.
Aber diese Vampir hat, glaube ich, so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus der Doku, die hat so kleine Helferlein und das sind diese Subspecies. Dann, also es ist eine ganz wilde Story, aber Anders Hove ist krass, der sieht Make-up und so in dem Film sieht genial aus. Also als Vampir ist der, glaube ich, der Knaller. Hier als ekelhafter Captain ist er auch eigentlich ziemlich geil mit langen Haaren und so. Der ist schon ein Widerling. Und der sorgt hier auch für jede Menge Spaß. Naja, und dann kommt auf einmal Angela Bassett ins Bild. Das ist völlig überraschend für so einen Film, aber auch die musste mal irgendwo anfangen.
Ja, klar.
Oscar nominiert für Black Panther 2, ne? 2 war es, glaube ich, ja. Wakanda Forever war, glaube ich, ihre Nominierung.
Ach, okay, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich dachte, wenn, dann war die für den ersten nominiert. Aber okay.
Nee, ich glaube, die war für den zweiten nominiert. Warum? Da hat es aber auch eine größere Rolle. Und dann haben wir hier noch als Technik-Genie auf einmal Brad Dourif. Und Brad Dourif hat ja bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir hat er ja absoluten Ehrenplatz im Herzen. Ich liebe den ja über alles, wenn ich den sehe. Und mal ganz davon ab, dass er Chucky ist und spricht, ist er ja auch noch in dem unfassbar geilen Exorzist 3 dabei, wo er eine Oscar-Nominierung für hätte kriegen müssen eigentlich. Also der ist großartig. Alles, was der anfasst, ist für mich geil und diese Stimme allein schon reicht mir
ja.
Aber hier spielt er mal etwas anders.
Angela Bassett, sogar zweifach Oscar nominiert.
Oh.
Aha. Also du hast recht, ja, neben Black Panther, Wakanda Forever, auch bei What's Love Got to Do With It, da als Hauptdarstellerin sogar nominiert gewesen.
Als Whitney Houston?
Ja, anscheinend.
Ha.
Tina Turner, meinst du?
Ach ja, Tina Turner, boah. wie hießen die Whitney Houston, Doku nochmal, hieß you? Ist auch egal jetzt.
Das weiß ich nicht mehr. Hier gab es ja einmal Doku und einmal, ich glaube, Verfilmung, ne? Die fand ich ja so unterirdisch, die Verfilmung. Ja. Naja,
die
egal.
Die meinte ich jetzt.
Ja.
Was hast du stimmt,
null gerade zu unserem Thema?
Ja, überhaupt nicht.
Wie wir abweichen.
Da passt Brad Dourif schon eher ein. Da fiel mir nämlich gerade ein Film ein, den hatte Guess frisch gesehen, als wir hier letztes Jahr beim Banaustival saßen. Death Machine, hast du den mal gesehen?
Boah, der sagt mir was.
Das ist dieser Roboter in so einem Stirb-Langsam-Szenario und er ist quasi dieser verrückte Designer, der diesen Killer-Roboter entwickelt hat.
Ah, okay, nee, ich glaube, ich bin mir sicher nicht. Vom Titel her sagt mir das auf jeden Fall irgendwas.
Also der ist auf jeden Fall, das Poster ist geil, der Film ist geil und Brad Dourif ist da auch wieder großartig. Mhm. Und dann haben wir hier noch jemanden, über den habe ich mich echt gefreut. Das ist Eric Dare oder Daray, je nachdem, keine Ahnung, wie man ihn aussprechen soll.
Der mit dem Pferdeschwanz.
Genau, den kennen viele als den Drogendealer aus Twin Peaks oder aus Starship Troopers.
Ja.
Und dieses Gesicht war auch sofort so markant, den habe ich sofort erkannt, dachte, ach krass.
Ey, so lustig, dass es echt auch viele Schauspieler gibt, die man über so eine bestimmte relativ kurze Zeit mal wahrgenommen hat und dann man nie wieder irgendwo wahrnimmt, ja, die dann irgendwo im B- oder C-Movie-Universum wahrscheinlich viel mehr abgetaucht sind, wenn sie überhaupt noch Schauspielerei betrieben haben. Das ist schon krass.
Ja, und das finde ich ja zum Beispiel bei Brad Dourif so krass, dass der einfach in allen Welten sich bewegt und bewegen kann, weil er kann ja auch richtig gut spielen. Ja. Er hat ein Herz für Genre, finde ich genial, so als Lebenswerk schon geil. Der hat von bis alles gemacht, von Herr der Ringe bis unbekanntester C-Horror. Mhm. Das ist super.
Voll. Ich mag den auch sehr.
Ja. Also ich war irgendwo in der Handlung, ne? Ja, genau. Die sind auf dieser Station. Dann stellen auch fest, dass es dort einen gewissen Atomkern gibt, der vielleicht nochmal eine Relevanz haben könnte, vielleicht auch nicht. Generell kann man aber an dieser Stelle der Story schon sagen, es wird richtig viel Techno-Blödsinn geredet, wo es einfach nur um irgendwelche Begriffe geht, die alle keinen Sinn ergeben in ihrer in ihrem Zusammenhang und es ist einfach nur, um Dialog zu füllen. Und dann kam eine relativ geile Szene, die ich ziemlich amüsant fand, wo Angela Bassett geht duschen und der Captain will sich an sie ranmachen und man denkt erst so, oh fuck, nein, jetzt das läuft auch noch und dann kriegt er einen richtig geilen, ich weiß nicht mehr, ob es ihr Knie oder ihre Faust war, aber auf jeden Fall kriegt er derbe was in die Klöten und die ganze Crew sieht das auch noch zufällig und dann ist er halt Captain Asshole. Super Gag von Brad Dourif. Und danach ist er ein bisschen angefressen, der Captain Rick. Und hat irgendwie die Idee, Mensch, wir geben diese Kapsel nicht an Tetra ab, sondern wir gucken da mal rein. Da muss ja was sehr Wertvolles drin sein. Schießt dann da auch so ein bisschen drauf und irgendwann mit mehreren komischen Zusammenhängen, in denen auch umgekehrte Psychologie bei Sicherheitssystemen plötzlich funktioniert. Gib mir bitte nicht vollen Zugriff auf alle Sicherheitssysteme. Klatsch. Super. Geht die Kapsel halt auf und zu seinem Erstaunen ist da kein Schatz drin, sondern Charlie und etwas, wovon die Crew nichts ahnt, nämlich diese zwei Critter-Babys, die plötzlich entkommen sind. Naja, und wie es dann halt so ist, bahnen die sich den Weg durch die Station, jagen die Crew, es kommt zu Todesfällen. Generischer könnte es dann nicht weitergehen.
Ich fand das ja so lustig. Hattest du es erzählt, dass er die ja vernichten wollte und dann schellt erstmal Alarm auf, weil er eine Spezies töten würde, also die Critters, die es sonst im Weltall nicht mehr gibt?
Mhm. Das fand ich. Stimmt, hatte ich nicht erwähnt, aber ja, ist auch geil.
Das fand ich schon ziemlich amüsant, ja.
Und man kann ja auch noch erwähnen, dass auf dieser Station auch noch quasi Facehugger irgendwo gehalten, gezüchtet, erforscht werden. Das haben sie ja auch noch mit reingebracht. Ich komme gerade nicht drauf, was die für einen bescheuerten Namen hier haben, aber da ist halt auch noch eine kleine Referenz drin. Und das könnte ja alles ganz cool klingen erstmal. So zwei Critter-Eier auf einer Station, du hast eine Crew, du hast quasi Alien mit Critters. Mhm. Wenn dieser verkackte Film nicht ein PG-13-Rating hätte. Und das ist auch wahrscheinlich das Genickbruch-Argument hierfür. Nämlich, du hast die erwähnten 8 Critters, von denen eigentlich nur 2 so richtig in Action sind. Und du hast ein PG-13-Rating, das heißt, du kannst mit dem Gore auch mal zu Hause bleiben, denn da passiert nicht ganz viel. Und dann hast du noch diesen ganz, ganz komischen Score.
Oh ja.
Der ist mir eine ganz lange Zeit nicht aufgefallen und irgendwann habe ich mal aufgrund eines Interviews, glaube ich, drauf geachtet, habe mir das dann nochmal reingezogen und habe gedacht, Alter, das ist ja furchtbar. Ich bin echt nicht der Typ, dem Score, wenn er nicht richtig geil ist, auffällt, aber hier ist er halt so schlecht, fällt einem dann auch schon irgendwie auf. Wie hast du den Film, wann hast du den Film gesehen und wie hast du ihn wahrgenommen? Kannst du dich überhaupt noch dran erinnern?
Ja, ich konnte mich, wie gerade erwähnt, an bestimmte Sachen erinnern. Er war schon exemplarisch, dass ich, also als du das erwähnt hattest, in Teil 2 haben die Critters sich zusammengetan als riesige Critters-Kugel. Da konnte ich, ist die Szene wieder aufgeploppt. Ich konnte mich wirklich bei dem Film an 0,0 erinnern. Ich habe ihn definitiv damals gesehen, ja. Wie jetzt rasant, ich habe ihn, glaube ich, vor 2 Wochen ungefähr gesehen, ja, wie jetzt rasant in dieser kurzen Zeit auch wieder so viel in meinem Gehirn, ja, weggewischt oder verschwommen ist zu diesem Film, spricht nicht gerade für ihn. Das war, glaube ich, ziemlich viel generisches Zeug, was man irgendwo schon anders, besser gesehen hat. Und ja, der hier leider bis auf diese Kritter-Thematik nichts Eigenes sonst noch zu bieten hatte. So, das ist das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, leider.
Ja, es ist wirklich tragisch, dass man hier, also man kriegt aus dieser Story keinen 8-Punkte-Film gemacht. Mm. Aber man kriegt vielleicht 6, wenn man noch geilen Gore dazu packt, weil du hast hier ja wirklich coole Schauspieler.
Ja, ja.
Also du hast mit Angela Bassett, Brad Dourif, Eric DeRay, Anders Hof, du hast ja richtig gute Zutaten. Mm. Da kann man doch was mit machen, aber ja, das Budget war wohl eine Katastrophe, obwohl sie hier versucht haben, noch alles rauszuholen. Diese Station sieht einfach nicht cool genug aus. Die ist für mich auch, das kommt bei einem weiteren Film später nochmal dazu, ist da auch ein Punkt, ist häufig ein Punkt bei so Low-Budget-Space-Dingern. Die ist einfach nicht dreckig genug, die lebt irgendwie nicht, die sieht so plastisch aus steril Pappmaché aus, und was es ja auch war wahrscheinlich. Die haben ja relativ viel versucht noch zu recyceln von anderen Critters-Teilen. Hier sind sogar ein paar Einstellungen mit einem Raumschiff noch reingeschnitten, die wir schon aus anderen Teilen kennen. Ja. Also da haben sie schon versucht zu recyceln, was geht. Aber auch diese CGI dann dazu. Also allein als die Title Card reingeflogen kommt und explodiert, wusstest du schon, okay, das geht hier mit CGI komplett in die Hose. Aber sie mussten das natürlich 1992 trotzdem machen, weil das ja der heiße Scheiß war. Es gibt eine Szene in diesem Film, die mir im Gedächtnis bleiben wird, weil ich die wirklich cool gemacht fand. Und ich weiß gar nicht genau, ob es die vorher schon mal gab, aber es ist auf jeden Fall eine gute Szene. Du hast quasi eine Critter-Cam. Da rollt ein Critter so einen Gang lang. Das haben sie mit einer Stange gemacht. Da haben sie so ein Rad dran gebaut mit Fell und haben das dann nach vorne gerollt mit der Kamera. So, das sieht ganz geil aus, sodass du halt das rotierende Fell oder diese Fell, die Stacheln, was auch immer siehst, und das bewegt sich so auf dem Boden durch den Gang. Das sieht ganz cool aus. Das hat mir auch so als Verfolger-POV-Cam echt geil, ganz gut gefallen. Aber ansonsten, du hast hier nicht mal die Giftstacheln. Also nicht mal das, nicht mal dafür war Geld drin. Oder auch vielleicht keine Idee, ich weiß nicht. Und das ist auch der einzige Critters-Film, in dem die das nicht machen. Also sonst ist es ja überall drin. Weiß ich nicht. Und dann hast du halt eine ganz merkwürdige Entscheidung zur Story, die ich noch nicht erzählt habe. Irgendwann kommt halt die Organisation Tetra in Form des Oberbösewichts Tetra auf diese Station. Und das ist einfach der bekannte Ack aus den Vorfilmen, der hier jetzt plötzlich der böse Antagonist ist, der Imperator des Critters-Universums quasi. Wo dann die Produzenten, der Regisseur hat sich ganz klar distanziert und die Writer auch haben gesagt, das war nicht unsere Idee, wir wollten das nicht, das wollten halt die Produzenten, Rupert Harvey, der auch Regisseur ist, stimmt, genau, die beiden Writer haben gesagt, die waren es nicht, aber Rupert Harvey und Barry Opper, die auch gleichzeitig Producer waren, das war halt deren Idee, das so zu machen, weil sie einen Twist drin haben wollten. Naja, ein Twist ist ja ganz geil, aber wenn er so sackdämlich ist, dann vielleicht nicht. Zumal der auch überhaupt nicht aufgebaut wird als Twist. Also ein Twist ist für mich etwas, wo ich vorher sehe, dass eine Sache so ist und dann kommt plötzlich ein Event und es ist ganz anders. Hier kommt einfach irgendwann Ark aus dem Raumschiff gestiefelt mit so Leuten, die aussehen, als wenn sie, weiß ich nicht, gerade im nationalen Vorentscheid der Paintball-Liga mitspielen wollen. Die sehen halt irgendwie aus wie Lord Helmchen so ein bisschen. Und dann kommt er da hinterher marschiert und denkst du, ja, ach cool, das ist Ark. Ach so, ne, doch nicht, ist böse. Naja, es hat null Impact, dass das so ist. Also es wäre cooler gewesen, wenn Ack in der Kapsel gewesen wäre, wäre auf der Station gelandet und hätte sich dann im Laufe der Story als Antagonist entpuppt, dass er die Critters Eier retten wollte. Dann hätte ich gesagt, okay, fein, mit dem Twist kann ich leben, aber das hier ist ja einfach nur, das ist ja kein Twist, das ist ja irgendwie so ein ganz fauler Reveal, um hier irgendwie eine halbwegs komische Story zu rechtfertigen und ja, hat für mich echt nicht gut funktioniert, der Film.
Hm.
Aber du klangst jetzt auch nicht unbedingt so, als wenn der für dich mega gezündet hätte.
Nee, also auch so alleine nicht, ja. Ich finde es cool, dass du dir dann nochmal drei, also dir drei nochmal grob gegeben hast, um da ja, auch die Verknüpfung zu haben. Klang jetzt aber auch nicht so, dass das jetzt förderlich, Inhalt von der Qualität her förderlich war.
Der dritte ist ein Schnuff besser, aber das ist auch kein guter Film.
Mm, okay.
Ja. Ich glaube, den kennt man auch primär nur, Leonardo DiCaprio.
Mm.
Ansonsten bleibt aus dem Film auch nichts hängen.
Ja.
Zumindest für mich nicht.
Ich glaube, der hat viel in so einem Haus gespielt, oder? Der dritte Teil.
Ja.
Das ist hängen geblieben. Ja. Wow, hat in einem Haus gespielt. Toll, toller
aber der
Film.
Der erste ja auch. Also ist ja Farm-Szenario.
Ja, stimmt, stimmt. Ja. Ja.
Und gerade mit Critters hättest du, ich weiß auch nicht, es ist auch überhaupt nicht generisch, deren Entwicklung so, weil normalerweise wird es ja immer ein bisschen größer. Bei den Critters ist es halt so Farm, 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 All.
Ja.
Ich glaube, bei dem zweiten, das spielt, glaube ich, auch irgendwo auf dem Land auf jeden Fall. Also so richtig, und Critters hätte echt Spaß gemacht in New York oder so. Critters Takes Manhattan.
Ja, bei absolut. Jason, das, ja. Boah, ich meine, Critters war für mich halt immer so das eher Horror-Ding im Vergleich zu den Gremlins, ja.
Ja.
Die dann doch eher ein bisschen Comedy-mäßig waren als Horror. Klar war es ein bisschen eine Mischung, aber eher Comedy. Und deutlich weniger Alien. Ja. Hm. Jetzt also Critters 4. Irgendwie zahm, wie du schon meintest, ja. PG-13, das sieht man hier an vielen Ecken und Enden.
Ja. Aber guck mal, selbst die Gremlins haben ein ganzes Hochhaus bekommen.
Ja. Ja.
Und Hulk Hogan. Und die Critters kriegen einen geilen Cast und ein beschissenes Drehbuch und kein Geld.
Ja.
Und das, okay, ich weiß, die waren damals noch nicht so groß. Wobei 1992 war Brad Dourif halt auch schon ein Name.
Mhm.
Also mal mindestens, ich weiß nicht, von wann ist Chucky vorher, oder? Wir haben hier keinen Chucky-Teil dabei, deswegen weiß ich das nicht. Aber ich meine, der ist aus einer ähnlichen Kerbe. Und weiß nicht, du musst doch irgendwie hier einen Euro mehr für oder einen Dollar mehr für kriegen, als das, was die hier zusammengeklaubt haben. Und dann hätte das wahrscheinlich auch geil ausgesehen. Und natürlich ein R-Rating. Ohne wird das schwierig.
Ja.
Ja, Chucky ist von 88. Ja, genau. Also Brad Dourif sollte bekannt sein. Naja, man kann hierzu auch nicht so ganz viel rausfinden, weil das Budget ist nicht rauszufinden, weil es halt diese Kombinationsgeschichte mit Teil 3 war und vieles halt recycelt wurde und wiederverwendet und weiterverwendet und mitgedreht und gemacht. Deswegen konnte ich hier kein Budget rausfinden. Und auch ein Boxoffice-Ergebnis habe ich auch nicht gefunden. Er kann aber nicht erfolgreich gewesen sein, da es danach keinen weiteren Teil gegeben hat. Es gibt andere Franchises, wo es aus gewissen Gründen, da komme ich dann bei einem späteren Film nochmal drauf, keinen weiteren Film gegeben hat, weil es irgendwelche Rechtestreitigkeiten und Co. gab. Aber hier ist einfach danach kein Film mehr entstanden. Wahrscheinlich, weil das A auserzählt ist und das B absolut nicht erfolgreich war.
Mhm.
Ich meine, selbst die schlechtesten Halloween-Filme waren ja immer noch sehr erfolgreich.
Mhm.
Hier nicht. Und auch die Bewertungen sind alles andere als grandios. Hier kann man auch nicht von einem Kritikerliebling sprechen, der keinen Erfolg hatte, sondern das ist einfach alles nur mies. Wir haben hier nämlich bei IMDb eine schöne 4,1 von 10, was sehr rot ist. Kein Metascore natürlich, weil kein Kritiker guckt sich so eine Scheiße an. Und bei Letterboxd eine 2,1, also auch nicht viel mehr Sonnenschein, als man jetzt bei IMDb zu sehen kriegt. Und ja, für mich hat es hier nochmal so gerade eben für 3 Punkte gereicht.
Dann bist du da schlechter aufgestellt als ich. Ich bin noch bei 4 Punkten gelandet.
Oder bist du versöhnlich? Ja. Mhm. Ich kann es irgendwie nachvollziehen. Ein paar Dinge sind. Ich habe auch mit mir gehadert. Ich war erst so bei 3,5. Aber da habe ich gedacht, wenn du es schaffst, innerhalb von 2 Wochen einen Film komplett zu vergessen.
Ja, ja.
Obwohl da so coole Leute dabei sind.
Ich habe bei mir die Punkte auch dieses Mal dann im Vergleich zu sonst anders hier in Relation untereinander gegeben zu den anderen 5 Filmen. Ja, da rankt er dann sich bei mir bei 4 Punkten ein.
Habe ich heute auch nochmal gemacht. Ich habe nämlich direkt vor der Aufnahme noch eine Punktzahl korrigiert.
Ja.
Ach, weißt du was? Ich gebe hier 3,5. So, check, was soll das? Ja, 3,5 ist er noch wert. Ich lege noch einen Brad Dourif halben oben drauf.
Sehr schön.
Das ist er mir wert. So, das war Critters 4. Kleine, lustige Wesen, deren vierter Teil ist eine gute Überleitung für dich, denn du hast ein kleines, lustiges Wesen.
Genau, auch einen vierten Teil. Und im Gegensatz zu deinem halt hier mit einem R-Rating damals versehen worden. Und das sieht man ihm auch zu Glück an, weil die Rede ist hier von Leprechaun 4 in Space. Oder im Deutschen Space Platoon.
Weltraum.
Ja, hier hätte ich mich einfach gewundert, Alter, warum machen die im deutschen Verleih, warum hauen die den Leprechaun aus dem Titel raus, so, ja? Also das hat mich einfach gewundert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass allein Space Platoon für mehr Verleih- oder Kaufzahlen damals gesorgt haben dürfte. Also, naja.
Wohl nicht.
Darum soll es hier nicht in der Besprechung gehen. Ja, der Film ist von 96, also, und wann war Critters 4? Was war das?
92.
Also gerade mal 4 Jahre später. Hier aber realisiert von einem damals schon erfahrenen Brian Trenchard-Smith. Ja, wir haben es, ich komme jetzt gerade nicht mehr zu Potte. Erwähnen wir das noch?
Erwähnen ihn noch. Also, pscht.
Kann ich es nicht hier auch schon mal erwähnen, oder?
Wir erwähnen, dass wir in der nächsten Folge etwas erwähnen werden, was wir mit dem Mann noch vorhaben könnten.
Ah, sehr schön. Genau. Okay, dann
nur. Also hört euch die nächste Folge an, wenn ihr dazu genaueres wissen wollt.
Jawohl. Und wenn ihr dann noch mehr wissen wollt, ja, dann müsst ihr so am Ball bleiben.
Oh ja. Boah, das ist mal ein Teaser, ey.
Okay, dann nur so viel erwähnt, dass er auch schon Teil 3 gedreht hatte, ja.
Den besten.
Den ich immer noch nicht kenne. Und wir haben ja gesagt, stimmt, wir wollen ja darüber quatschen, ja, wie wir zu der Reihe stehen und welche Filme wir dazu kannten. Und ich fange vielleicht einfach mal kurz egoistisch an, weil ich kannte von Leprechaun oder kenne auch immer nur noch einen Teil. Ja, ich hatte lustigerweise Leprechaun 5, vielleicht liegt es halt einfach an der Hood- und Gangster-Thematik, nämlich zuerst gesehen und ja dann für unsere entsprechende Episode nochmal als Rewatch. Dann hatte ich Leprechaun Origins gesehen und dann Leprechaun Returns, also wahrscheinlich nicht gerade die besten Teile, um mit der Reihe einzusteigen.
Nicht wirklich, nee. Wobei Returns ist gar nicht so scheiße.
Ja, der ist okay, das stimmt. Ja. Jetzt halt für diese Episode endlich mal Leprechaun 4. Das heißt, ich kenne Teile 1 bis 3 immer noch komplett gar nicht. Und da bist du wahrscheinlich ganz anders aufgestellt als ich.
Ja, also ich kenne alle Filme aus der Reihe und ich glaube, Teil 1 kannst du dir auch wieder angucken, weil da gibt's, da spielt ja Jennifer Aniston die Hauptrolle. Also da hast du auch wieder so einen komischen Random-Horrorfilm-Auftritt von einer bekannten Dame. Ich finde den dritten tatsächlich am besten, weil der ist Brian Trenchard-Smith, handwerklich gut gemacht. Und der hatte halt auch die beste Idee. Du hast halt einen kleinen Kobold, der Bock hat auf Gold. Mhm. Und das spielt in Las Vegas. Also besser, also ja, ich habe schon in unserer Halloween-Folge erwähnt, es ist das beste Setting dafür. Ich weiß nicht, was man sich gedacht hat, wenn man von Las Vegas kommt, warum man danach als zweitbeste Idee dann oder als nächstbeste Idee den Weltraum wählt, weil so golden ist es da oben ehrlich gesagt nicht, aber da kommst du ja in der Handlung sicher gleich drauf, wie sich das denn wohl zugetragen hat.
Ja, richtig, aber produktionstechnisch kann ich auch was sagen, weil da geben die True Effects auch kurz was her. Ja, war nämlich ganz lustig, weil Dave Trippett, der hier auch mitverantwortlich war für die Produktion, auch der ersten 3 Filme, die haben halt einen Spoof dann gestartet für Apollo 13 und haben dann einfach lustigerweise, haben lustigerweise einfach das Plakat für Apollo 13, da haben sie Tom Hanks überklebt mit einem Bild von Leprechaun. Und damit war dann die Idee geboren, ja, den im Weltraum stattfinden zu lassen. war dann eben perfekt. Auch mit dem Senior von Trimark, von einer der beiden Produktionsfirmen involviert und der hat es halt gesehen und dachte mir, ey, geil, das, damit müssen wir jetzt starten und geben Skript in Auftrag.
Ja, manchmal erwachsen ja aus Gags ganze Filme oder Ideen. Manchmal ist es gut, manchmal nicht.
Ja, vielleicht war es ja auch eher die Tatsache, die kannten alle Critters 4 und dachten sich, hat jetzt nicht so gut funktioniert, wir müssen einen vierten Teil besser machen und auch im Weltraum spielen lassen. Komm, wir zeigen es denen mal, wie man es besser machen kann.
Ja, ob das geklappt hat. Ich kann auf jeden Fall hier nochmal eben kurz abschließend sagen, ich habe ihn das dritte Mal jetzt gesehen.
Alter, ja. Okay, hättest du ihn denn freiwillig dann auch nochmal gesehen, wenn wir diese Folge nicht hätten?
Nicht nüchtern.
Okay, ja. Ja, na gut. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel dazu sagen kann, warum der nach Las Vegas dann jetzt auf diesem Weltraum spielt. Er spielt halt erstmal auf einem Planeten oder auf einem Raumschiff. Ja, man sieht nämlich parallel voneinander erstmal so ein Platoon, deswegen auch im Deutschen wahrscheinlich Space Platoon, ja. Wie sie sich gerade ready machen für eine Mission. Und diese Mission soll eben auf einem Planeten stattfinden, wo man dann parallel dazu den Leprechaun, ich werde jetzt nicht erwähnen, wie der Leprechaun aussieht, oder? Es ist ein Kobold, der einfach auf Gold hinaus ist. Ja, wer die Reihe noch nicht kennt, ey, zieht euch einfach mal einen Film rein, wenn es der sein muss, mal gucken. Und der hält da eben, oder ja, hält eine Prinzessin des Weltalls namens Zarina bei sich als, in Anführungszeichen, Gast und möchte sie halt heiraten, damit eben die Macht größer wird und er an noch mehr Gold und Juwelen sozusagen rankommt, dass die beiden jeweils unabhängig voneinander den Plan schmieden, den anderen umzubringen. Ja, das kriegen die natürlich noch nicht mit. Finde ich aber ganz lustig. Also steigt halt schon auch mit gewissen Comedy-Elementen ein, der Film. Und alter Schwede, ja, das will ich auf jeden Fall natürlich erwähnen. Warwick Davis spielt hier wie üblicherweise den Leprechaun. Und er trägt halt für mich so viel dazu bei, dass ich der Figur auch viel abgewinnen kann. Ja, wie mir jetzt Warwick Davis leider immer noch nichts sagt. Ihr kennt ihn auf jeden Fall auch in einem Kostüm als Wicket von Star Wars Episode 6 oder auch den beiden Auskopplungen mit den Ewoks. Hier, was war das? Karawane der Tapferen und Kampf um Endor. Und hat auch Willow gespielt. Der ist hier vielleicht noch mal ein bisschen bekannter als die beiden Spin-Offs. Oder vielmehr natürlich als einen der Professoren, nämlich Filius Flitwick aus ein paar Harry Potter Filmen.
Ich wollte dich gerade schon anschreien, dass du das nicht erwähnst.
Spannungsbogen für dich, Dennis, extra aufgebaut. Ja.
Kann mich wieder beruhigen. Alles gut.
Wenn ihr Dennis sehen würde, die Adern an seinem Kopf zerspringen fast in die Kamera.
Ja, die platzen, die sind wie die Adern an dem Schwanz von dem einen Typen hier.
Ja, du, hätte ja wahrscheinlich auch eine andere Reihenfolge. Wir haben ja auch Zuhörer, wie vielleicht Gäste, der auch manchmal reinhört. Für den ist dann diese von mir gewählte Reihenfolge vielleicht nachvollziehbarer. Ja,
ja, aber der weiß ja sowieso nicht, was gut ist. Der soll mal bei seinem Halbgöttercamp und diesem kleinen Schnuffi da bleiben.
Halbgöttercamp?
Percy Jackson. Es ist, ist ja sein Harry Potter.
Ach, krass. Okay. Das wusste ich noch gar nicht. Ja. Na gut, egal. Grüße an Gäste. Genau, also ne, die planen zu heiraten, um Einfluss zu gewinnen und vor allem Leprechaun Gold, noch mehr Gold und Juwelen, als er ohnehin da schon auf diesem Planeten hortet. Und da reitet eben dieses Space Platoon ein, weil die haben den Auftrag, den Leprechaun zu killen, weil der halt immer wieder irgendwelche Minenoperationen stört. Und das klappt an sich auch ganz gut, weil ja, ein Granatenwurf dazu führt, dass der Leprechaun sich schützend, um das Leben der Prinzessin zu retten, auf diese Granate wirft und dann erstmal in 1000 Stücke zerfetzt wird. Auch hier, ja, dank R-Rating, dann ganz cool visuell in Szene gesetzt, wie so auch einiges anderes in dem Film. Hat auch ab und zu, komme ich gleich zu, CGI, die Brian Trenchard-Smith später als PlayStation 1-Niveau beschimpft hatte und sich darüber beschwert hatte. Ja, was glaubst du?
Ich muss gerade an eine Szene denken, wo die aussieht, als wenn man so ein JPEG-Bild rein und raus zoomt, weil das CGI hier ist wirklich grausam.
Oh ja. Also Film, ne, von 96, PlayStation 1 kam, glaube ich, in Japan, 94 auf den Markt, 95 passt. Dann. Also passt schon. Und auch die Qualität, erinnert schon daran. Gut, war dann halt damals so. Und bei dem Budget von, was hatte ich gesehen? Ich glaube, 1,6 Millionen Dollar geschätzt. Ja, muss man ja irgendwie mit zurechtkommen. Okay, auf jeden Fall zerfetzt es den Leprechaun, was aber dann einen aus der Crew nicht davon abhält, auf ihn rauf zu urinieren und ihm so damit die Möglichkeit zu geben, über den Urinstrahl als Geist in dessen Körper zu gelangen oder eben auch dann speziell in dessen Genital. Ja, auf diese Idee musst du erstmal im Skript natürlich kommen, Alter.
Ey, wie viele Drogen muss man nehmen, um das zu schreiben, dass ein zerfetzter Körper dann als Geist über den Urin in den Schwanz eines Soldaten geht und als der dann ficken will, aus seinem Schwanz wieder rausbricht.
Das ist so geil.
Also das kriegt man gerade Schimpfwörter nicht erklärt.
Wie der Senior-Chef von Trimark Pictures sich darüber amüsiert, dass er bei einem Apollo 13 Filmplakat einfach der Leprechaun auf Tom Hanks Fresse geklebt wurde, daraus ein Skript entsteht, wo dann auch diese Szene darin behandelt wurde, Alter. Das ist einfach göttlich.
Das, ja, also das glaubt dir auch keiner, wenn du das erklärst. Das ist einfach nur absurder geht's nicht.
Absolut. Ich habe vollkommen vergessen, das wollte ich noch unbedingt auch als Star Wars Fan natürlich erwähnen, ja, dass bevor er sich heldenhaft auf diese Handgranate schmeißt, ein anderer aus der Crew halt versucht, was von seinem wertvollen Gold zu stehlen. Er das natürlich mitbekommt, so wie er es immer mitbekommt, wenn man an seinen Schatz möchte. Und er dann erstmal ein Lichtschwert natürlich in grüner Farbe zieht, um ihn dann da niederzustrecken. War schon auch wieder hier eine sehr lustige Randnotiz. Ne? Wie schon erwähnt, Warwick Davis als Wicked bei Star Wars im Universum aktiv und dann hier eben auch mit Laserschwert erstmalig. Okay, es geht also nach erfolgreicher Mission für die Crew, samt natürlich Prinzessin Zarina, weil sie gerettet wurde, aufs Schiff. Und dort, wie Dennis schon erwähnt hatte, kommt dann der Leprechaun halt wieder zurück, ja.
Ja, ist davor diese großartige Partyszene?
Ja, mit der, ja.
Das kannst du auch wirklich schwer in Worte fassen, diese Partyszene zu erklären, weil die ist unangenehmer als Temptation Island. Oder Love Island oder wie diese ganze scheiß Reality-Dinger heißen. Du guckst dir diese Szene an und denkst einfach nur, Alter, was sehe ich hier gerade?
Ich wollte unbedingt noch erwähnen, dass Prinzessin Zarina von Rebecca Carlton gespielt wird, die mir auch erstmal gar nichts sagte. Ja. Wenn man auf ihr Facebook-Profil, stalkermäßig war ich dann noch nicht unterwegs, auf ihr IMDb-Profil klickt, ja, dann sieht man erstmal als Profilbild irgendein Oldschool-Baywatch-Bild. Und so viel mehr hat sie eben auch nicht gemacht. Die war bei 5 Folgen bei Baywatch aktiv und ja, das war dann der Fame und deswegen auch hier als in Anführungszeichen wunderschöne Prinzessin vertreten.
Und wer bei Baywatch sie erkannt hat und gedacht hat, Mensch, ich würde die gerne mal ohne Bikini sehen, der muss sich Leprechaun 4 angucken. Hier kriegt man die Chance.
Ja, das stimmt. Ja, und so nach und nach, erwähnt wird es wahrscheinlich noch Dr. Mittenhand, der also die Kontrolle über diese ganze Mission hat, der halb Mensch, halb Gefährt, halb Robotergefährt ist, der auch als Cyborg irgendwie betitelt wird. Den kann man vielleicht kennen aus Fluch der Karibik. Da hat er den Hafenmeister gespielt. Da hat man zumindest vielleicht mal so das Gesicht wahrgenommen. Ist in Persona Guy Siner. Und die Rolle fand ich aber auch ziemlich amüsant. Ja, wie er dann nämlich eigentlich auch Zarinas Lebenssaft in sein Gerät aufsaugen möchte, damit er halt sich wieder in den Menschen verwandelt.
Sein Lebenssaft das Gerät aufsaugen. Ja, okay. Das hatten wir doch gerade schon mal, oder?
Ja, stimmt. Auf verschiedenen Wegen. Ja, und so ist dann die Story. Ja, der Leprechaun will halt nach und nach einfach auch die Crew vernichten auf unterschiedlichen Wegen, was dann auch immer wieder gut klappt. Auch einfallsreich. Mehr würde ich gar nicht erwähnen wollen. Hast du noch was, was du unbedingt zum Film loswerden möchtest, inhaltlich?
Nee, inhaltlich ist es das, glaube ich, gewesen. Also das ist schon, hat mich ein bisschen an vom Szenario und auch wie so dieser Hangar mit den Kisten aufgebaut ist, alles an einen Shooter erinnert.
Ja.
Und ein bestimmter Shooter, das möchtest du sicherlich jetzt erwähnen, der zieht sich heute durch mehrere Filme durch.
Die Rede ist natürlich von Doom, ja. Hatten wir schon immer wieder. Ich hatte mir vorher lustigerweise den Trivia-Fact einfach blind copy und gepastet hier an unsere Vorlage und dann beim Gucken aber erst realisiert, ey, was höre ich denn bei Minute 35 Sekunden 40? Spul nochmal zurück. Ich sage, ey, Alter, das ist doch eindeutig Doom. Das Türgeräusch, ja, öffnen und schließen, was dann auch mehrfach im Film verwendet wurde. Steht dann auch so in den Trivia-Facts. Ja. Ich habe mir extra nochmal die Minute rausgeschrieben, damit ihr auch das nochmal nachvollziehen könnt. Fand ich schon ziemlich lustig.
Witzigerweise habe ich Doom noch in zwei meiner nächsten Filme drin. Also es zieht sich echt durch.
Ja.
Fand ich krass. Aber bietet sich ja auch an, gerade so Soundeffekte waren ja damals auch irgendwie so als Wave-Dateien bei den Spielen mit dabei, wahrscheinlich einfach Copy-Paste, ciao, wird schon keiner merken.
Genau.
Oder es waren einfach auch irgendwelche Stock-Sounds.
Wäre Critters ein Jahr später oder zwei Jahre später, Critters 4 entstanden, da hätten die wahrscheinlich sich auch da bedient.
Ja, definitiv.
Ich gucke gerade mal, ich würde noch erwähnen wollen, genau, ich nenne ihn mal Commander von diesem Space Platoon, von diesem Platoon spielt, den kann man auch gesehen haben bei Full Metal Jacket, ist Tim Colquhoun. Ansonsten hält sich das echt in Grenzen. Eine aus dem Platoon, die Tina spielt, Jessica Collins, da hatte ich mal geguckt, okay, der bekannteste Film in ihrer IMDb-Vita ist Catch Me If You Can. Hab da immer nur genauer hingeguckt. Die ist eine halt in diesem Trupp von Leonardo DiCaprio, auch hier wieder mal kurz namentlich erwähnt, an Flugbegleiterinnen, ja. Also jetzt auch keine tragende Rolle in dem Film. Naja, egal. Ich fand den Slogan ganz cool. Die Tagline, One Small Step for Man, One Giant Leap of Terror, die hat mich angesprochen. Passt. Hätte ich die gelesen, hätte ich wahrscheinlich viel eher auch Leprechaun 4 mir angeguckt. Ansonsten fand ich es eigentlich, und das, was ich erwähnt hatte, dass Brian Trenchard-Smith als Regisseur eben auf diesen billigen Effekten sich verbal rumgeritten hatte und beschwert hatte, der hat eine Menge praktische Effekte. Und die, finde ich, sieht man. Sowas äußert sich bei mir auch mal, also das nehme ich positiv wahr und insgesamt diese Mischung aus schon auch sehr lustigen Teilen gepaart mit diesem Space Horror, die haben bei mir ganz gut funktioniert. Ist jetzt kein Überfilm, aber ich fand den schon über weite Strecken amüsant und unterhaltsam. Wie ging es dir denn dabei?
Mich hat der wieder mal, es lässt immer ein bisschen nach, als ich den das erste Mal gesehen habe, fand ich den sehr unterhaltsam. Da war ich aber auch ein bisschen angeschickert. Da funktioniert er nochmal auf eine andere Art und Weise. Beim zweiten Mal fand ich ihn immer noch gut. Und jetzt, ja, es ist ein unterhaltsamer, spaßiger Film. Der macht mir sogar Spaß, wenn ich ihn auf einen Dienstagabend gucke. Also es muss jetzt nicht zwingend ein Freitagabend mit Kumpels sein. Das hilft aber auf jeden Fall. Ich finde den echt unterhaltsam. Also Der könnte 5 bis 10 Minuten kürzer sein. Kann man machen, kann man ihm geben. Aber ansonsten ist der schon einer der besseren Leprechaun-Filme. Also da gibt es auf jeden Fall schlechtere in der Reihe. Und gerade weil der so eine Absurdität mitbringt, auch so Richtung Ende, so die Schlussszenen und so, das ist so bescheuert alles. Macht aber irgendwie, bringt mich das zum Lachen. Guess sollte den Film auf gar keinen Fall gucken.
Der kann mit sowas nichts anfangen, ne?
Der kann damit gar nichts anfangen. Mhm. Deswegen war ich ja ganz froh, dass Lee den gekriegt hat als Losfilm als er den gezogen hat.
Episode 319, ja, wollte ich auch noch erwähnen. Er hat ihm gerade mal 3,5 Punkte gegeben. Auch da ist bekannt, dass Lee wahrscheinlich auf andere Stoffe eher steht. Und ich habe mir, ja, hab mir die Besprechung leider nicht angehört, das mache ich mal noch. Ich würde noch erwähnen, ja, das hat man, hast du auch schon gemacht, der Film ist angesiedelt im Jahr 2096. Ich glaube, das werde ich definitiv nicht mehr erreichen.
Nee, ich auch nicht. Habe ich nicht vor. Da müsste schon noch was passieren. Und, dass man das medizinisch schafft.
Und Drehbuch hat geschrieben, auch ein Dennis mal wieder, Dennis A. Pratt. Da fand ich habe ich mir notiert, dass der Karate Tiger 6 von 92 geschrieben hatte und Schakale der Nacht. Ja, also es ist auch kein übermäßig bekannter Drehbuchautor, aber wenn ihr die Filme mal gehört habt oder gesehen habt, dann weiß man, in was sich dieser Film halt auch ein bisschen bewegt.
Ja.
Und Korrektur, Brian Trenchard-Smith hat nicht gesagt, die sind mit PlayStation 1 Niveau vergleichbar, sondern darunter. Weiß ich nicht. Ich fand sie schon ziemlich vergleichbar.
Ja, doch.
Soll ich mal Punkte raushauen?
Ja, hau gerne raus.
IMDb liegt bei 3,6 von 10. Es gibt keinen Metascore, weil es auch eine Direct-to-Video-Produktion war. Und Letterboxd bei 2,0 von 5. Ich bin bei 5,5 gelandet am Ende.
Dann drück mal das Signal, da bin ich nämlich auch.
Sehr schön.
Hätte ich nicht gedacht, dass wir ausgerechnet beide bei 5,5 sind. Ja. Das ist eigentlich nämlich, ich glaube, das wäre meine Wertung, die ich am seltensten vergebe, weil das so eine es klingt irgendwie komisch.
Ja.
Warum nicht 6, warum nicht 5?
Genau, ich bin dann auch eher bei einer 4,5, also ich würde auch eher eine 4,5 prinzipiell vergeben, als dass ich eine 5,5 mal vergebe. Ja, cool.
Also unter 5 vergebe ich meistens halbe und über 6 irgendwie. Aber 5,5 habe ich wirklich selten. Deswegen, aber hier passt es.
Ja, voll.
Passt auch in Relation zu anderen Filmen, die wir heute haben. Deswegen, ja, ist es die 5,5. Aber schön, dass wir uns da mal wieder so einig sind.
Jawohl. Hat sich ja mal wieder gelohnt, dass wir diesen Ton haben.
Ja. Fühlt sich ja beinahe so an, als wenn wir eine Blutlinie hätten.
Wer weiß.
Ja. Da kommen
von
wir
irgendeinem Adelsgeschlecht,
jetzt. Genau, vielleicht von den Le Marchands.
Obwohl, ich habe jetzt ja bei Yahir Film, gut, ich kannte natürlich auch Hoffis Mentalität und da haben wir ja auch inhaltliche Übereinstimmung, ja. Aber da habe ich mir natürlich auch nochmal durch das Hören der aktuellen Episode seine auch klare Meinung, ja. Also ich will es gar nicht zu groß betonen, ich streiche das, wahrscheinlich kommen wir gar nicht von einem Adelsgeschlecht, sondern wir waren schon immer Proletariat, so wie wir es heute sind. Ja, wir sind hart arbeitende Menschen.
Genau.
Nicht, dass uns Hoffi jetzt die Freundschaft oder mir die Freundschaft aufkündigt.
Wir sind die hardest working men in Podcast-Business. Ne, das sind ja schon Guess und die. Naja. Ja, apropos Blutlinie. Ich habe einen Film eingepackt, der auch aus dem Jahr 96 ist und auch ein vierter Teil einer Reihe ist. Das ist auch dann der letzte vierte Teil, den wir heute haben.
Leider.
Ja, es wäre geil, wenn alles vierte Teile wären. Das wird sich irgendwie cool durchziehen. Und hier ist es eigentlich, er wird oft als Pinhead in Space bezeichnet, aber eigentlich ist es ein bisschen irreführend, weil Hellraiser 4 Bloodline heißt nicht ohne Grund Bloodline, denn es gibt hier drei Zeitebenen, um halt die Blutlinie einer Familie zu beleuchten, nämlich die Familie Merchant oder Le Marchand, die diesen komischen Würfel entwickelt haben, diese Box, die Lemon Configuration, wie sie so schön heißt. Und diese gucken wir uns an. Und eine Zeitebene, in der wir auch einsteigen, die spielt im Jahre 2127. Deshalb wird es oft Pinhead in Space genannt. Ein Großteil des Films spielt aber nicht in Space.
Ja, eigentlich der geringste Teil, glaube ich, ne?
Ja, es ist nur die Rahmenhandlung eigentlich. Und ja, wie gesagt, von 1996, der vierte Teil aus der Hellraiser-Reihe. Wie bist du bei Hellraiser denn aufgestellt?
Mittlerweile besser. Ich kannte schon lange den ersten Teil, der war damals auch in den 90ern so das, was man sich gerne als VHS-Kassette über den Schulhof gereicht hatte. Hatte den vor gar nicht so langer Zeit, Natalie das erste Mal, die hatte schon lange irgendwie mal Bock auf Hellraiser, weil ihr das auch als Titel so im Kopf mal rumspukte, hatten wir den ersten zusammen geguckt und sie fand den auch ausgesprochen unterhaltsam, weil auch einfach die praktischen Effekte so geil sind, also auch heute noch so geil sind. Ich wiederhole mich da bewusst. wir dann auch dann erst vor 2 Monaten, glaube ich, den zweiten Teil endlich mal geguckt hatten. Und den fand ich auch unterhaltsam. Und jetzt hat mir halt gesagt, ey komm, du machst ja Teil 4 und ich kannte Teil 3 bisher noch nicht. Den habe ich jetzt dann noch kurz vorher geguckt und war dann auch über dessen Qualität positiv überrascht. Und da hat sich dann für mich jetzt Teil 4 auch nahtlos angereiht.
Ja, und ab Teil 4, danach kennst du da noch was?
Ah,
oder?
Shit, ich guck mal schnell. Kannst du mal kurz
viele haben
erzählen.
Ja zum Beispiel Teil 6, glaube ich, gesehen.
Ja.
Das ist ja so einer, der...
Heißen die alle irgendwas mit Hellraiser?
Ja, zumindest im Original heißen die alle irgendwo Hellraiser, Inferno, Hellraiser,
genau, das ist 5, den habe ich noch nicht gesehen. Doch, und Judgment habe ich mal gesehen, von 2018, den fand ich sehe gerade meine Bewertung von 4,0, also den fand ich nicht so berauschend. Ach so, und den von 2022 hatte ich noch gesehen, ja, okay.
Also, ach so, das Remake.
Ja, das Remake, quasi, den fand ich ganz gut.
War der von David Bruckner? Ich glaube ja, ne? Ja, genau.
Ja.
Da hatte ich große Hoffnung drin, den fand ich auch ganz gut. Mhm. Hätte besser sein können, weil ich habe irgendwann aufgehört, Hellraiser zu gucken. Ich glaube, nach Teil 6 habe ich aufgehört. Teil 6 ist Hellseeker.
Ah ja, den kenne ich nicht.
Fand ich fürchterlich. Der Teil 5 wird von vielen hochgehalten, weil der ist von Scott Derrickson. Mhm. Der hat hier so Blackphone und so gemacht.
Ah,
den finden viele geil. Ich fand den auch nicht gut. Tut mir leid für alle, die den mögen, aber der hat einen Twist drin, den finde ich selten bescheuert. Aber okay, darum soll es nicht gehen. Teil 1 ist für mich ein 10-Punkte-Film.
Mhm.
Finde ich großartig. Teil 2 finde ich auch noch geil, weil er diese Höllenthematik halt ein bisschen weiter aufmacht.
Ja, genau.
Teil 3 ist immer noch gut. Und Teil 4, den wir jetzt hier haben, der könnte richtig geil sein, wenn die Produktion anders gelaufen wäre. Denn das ist, glaube ich, hier der krasseste Knackpunkt, den man so hat. Die ist nämlich ziemlich bewegt. Aber grundsätzlich ist das hier zumindest erstmal ein Film, mit dem die drei Timelines zum Beispiel noch auf der Idee von Clive Barker selber beruhen. Der hat hier auch, das ist der letzte Hellraiser, an dem er persönlich mitgewirkt hat. Schade, weil Clive Barker finde ich wirklich großartig in vielen Dingen, die er gemacht hat. Und die Idee an sich finde ich auch echt gut, weil ich wollte zumindest 3 Filme lang wissen, woher kommt diese verdammte Box? Dieses Puzzle, woher kommt, das muss ja irgendwo einen Ursprung haben. Und hier kriegen wir es dann gezeigt. Und ich finde, theoretisch ist das eine saugute Idee. Mit der Umsetzung sehen wir dann mal. Und wenn man den Film einschaltet, kriegt man direkt am Anfang gleich ein ungutes Gefühl, denn Regisseur Alan Smithy. Und wer weiß, wofür Alan Smithy steht?
Der hat doch schon Dune gedreht.
Der hat schon Dune gedreht, genau. Der kann sich ungefähr vorstellen, was da los ist, denn Alan Smithy ist ein Pseudonym, was eingesetzt wird, wenn der Regisseur nicht namentlich genannt werden oder assoziiert werden möchte. So wie David Lynch mit Dune. Ja, denn eigentlich, Regie wurde hier eigentlich geführt von Kevin Yeager. Der ist hauptberuflich mal Make-up-Artist gewesen und hat zum Beispiel auch den eben erwähnten Chucky designt oder den Crypt Keeper aus Tales from the Crypt, also auch ein Name in der Szene.
Mhm. Also ich dachte, der hat den Jäger-Tee hier auf dem Weihnachtsmarkt gefunden.
Ja, genau. Der ist eigentlich Österreicher und ein großer Freund der Après-Ski-Partys. Ja, und es ist sein einziger Regie-Credit, denn nach dieser Produktion hatte er wenig Bock, noch großartig was zu machen. Kann sein, dass er danach noch irgendwann mal kleinere Sachen gemacht hat, aber das hier hat ihn ein wenig gebrochen. Er konnte sich und durfte sich dann als Alan Smithy eintragen lassen, weil durch umfangreiche Nachdrehs, die dann von Joe Chappelle umgesetzt wurden. Der hat zum Beispiel noch ein Halloween gemacht, 5 oder 6. Das war eine ähnliche Katastrophe beim Dreh. Also der zieht das wohl magisch an. Und der hat noch so viel nachgedreht, dass im Final Cut von Kevin Yeager nicht mal mehr 50% des Ursprungsmaterials übrig waren, sodass er sich dann entfernen lassen konnte. Und ich glaube auch Joe Chappelle hatte wenig Bock, da dann aufzutauchen. Deswegen steigen wir hier gleich motivierend mit dem Regisseur Alan Smithy ein. Und dann beginnt die Rahmenhandlung und das ist der Space-Teil. Also wie eben schon erwähnt, wir sind im Jahr 2127 und wir sehen Dr. Paul Merchant. Und ja, wie sein Titel schon sagt, er ist halt forschend unterwegs und er gibt mit so richtig coolen Handschuhen, die wahrscheinlich sind das schnittsichere Kettenhandschuhe aus der Fleischerei, wo sie ein paar Kabel drum gewickelt haben und ein bisschen Ledereinsatz. Damit steuert er einen Roboter und der soll diese Lemon Configuration eben lösen und diesen Würfel öffnen. Denn Paul Merchant weiß, dass seine Familie vor Hunderten von Jahren diesen Würfel designt hat und von dem Rätsel dieses Puzzles besessen ist und er möchte halt ein für alle Mal dem ein Ende bereiten. Dem Roboter gelingt es dann auch, diesen Würfel zu öffnen und er explodiert einfach sofort. Und ja, Pinhead ist da. Und dann kommt auf einmal aus dem Nichts irgendwie gefühlt so ein Space Platoon reingestürmt. Der Doktor wird verhaftet und danach verhört. Ja, und das macht eine Frau, die hat eine junge Dame, die hat irgendwie einen ganz unglücklichen Namen. Ich glaube, die heißt Rimmer. Also jeder, der weiß, was ein Rimjob ist, weiß, dass der Name nicht gut ist. Um mal wieder in die schmutzigen Gefilde abzudriften. Naja, und auf jeden Fall, Dr. Paul Merchant erzählt ihr halt eine Geschichte oder er holt sehr weit aus, wie er da hingekommen ist, wo er jetzt ist und erzählt ihr halt, dass er einen Vorfahren namens Philippe Le Marchand hat und da befinden wir uns dann sehr weit zurück. Ich weiß gar nicht, in welcher Zeit wir uns da befinden, aber naja, ich hätte jetzt so 18. 19. Jahrhundert gesagt, so in der Gegend irgendwo. Und da sehen wir seinen Vorfahren, wie gesagt, der hat diese Box gebaut und der baut diese Box für seinen, ja, für seinen, wie heißt es auf Deutsch, Duke, seinen Graf?
Ja.
Doch?
Ja, ich glaube, ja.
Auf jeden Fall seinen Lehnsherren baut er halt dieses Ding, denn sein Lehnsherr ist an schwarzer Magie sehr interessiert. Ein Lustmolch ist er irgendwie auch noch auf eine gewisse Art und Weise, also für junge Frauen hat er durchaus ein Faible. Dieser Typ ist so ein bisschen an Marquis de Sade angelehnt, halt pervers und brutal und grausam gleichzeitig. Und der hat auch noch so einen Sidekick quasi, so einen Helfer an seiner Seite, der ihn immer unterstützt bei diesen dunklen Machenschaften. Und da tritt auf einmal Adam Scott ins Bild. Und ich dachte so, was? Und der sieht halt aus, als wenn er Interview mit einem Vampir cosplayen würde.
So lustig, ey.
Da war ich schon überrascht. Also ja, wer den Namen nicht zuordnen kann, man kennt ihn aus Severance oder Parks and Recreation oder so.
Die gucken mir lustigerweise gerade die Serie. Ja, hat also gepasst. Gut.
Ja, den Typen, der hier die Dreifachrolle spielt von dem Paul, Dr. Paul Merchant oder Philippe Le Marchand, der spielt alle drei Rollen in allen drei Zeitebenen. Das ist Bruce Ramsay, den kennt man jetzt nicht, außer man hat Holes, das Geheimnis von Green Lake, gesehen. Ich glaube, das Cover hat jeder schon mal gesehen. Also guckt man aus so einem Golfloch raus und sieht so Kinder da rumstehen. Aber ich kenne den Film auch nicht. Naja. Und also Adam Scotts Rolle Jacques und der Duke, ich weiß gar nicht, wie der nochmal genau hieß, Duke irgendwas, die sind halt gerade dabei, sitzen da mit einer jungen Frau, die sie dann auch töten und sie stellenweise häuten und mit ihr dann ein dunkles Ritual vollziehen, sodass sie dann wieder erweckt wird als Angelique. Ja, Angelique ist aber nicht einfach nur eine wiedererweckte Frau, sondern in ihr wohnt etwas Böses. Sie ist quasi ein unsterblicher Dämon geworden. Man könnte sie auch als Zenobit bezeichnen, aber das wird sie dann erst später so richtig. Und ja, es geschehen Morde und auch der Duke wird nach einem leidenschaftlichen Akt dahingerafft. Nee, ich glaube, er vögelt gar nicht. Das macht, glaube ich, Jacques oder der. Ja, doch. Und die beiden werden halt ein Liebespaar, also Adam Scott und Angelique, die von Valentina Vargas gespielt wird. Die kennt man aus dem Namen der Rose, hat da eine prägnante Rolle namens The Girl. Also man kennt sie aus nichts, wahrscheinlich.
Es werden jetzt Leute aufschreien und sagen. Der Name der Rose hast du gesagt? Wahrscheinlich die, mit der Christian Slater dann Sex hatte, vermute ich.
Das ist durchaus möglich, denn auch hier
ist sie. Auch da wurde sie wieder gepoppt. Ah, okay. Ja.
Auch hier ist sie sehr explizit in Action. Also sie scheint drauf zu stehen, in irgendwelchen Kostümfilmen gebürstet zu werden.
Vor allem von bekannten Schauspielern dann.
Von bekannten Schauspielern.
Vielleicht hat ja auch sie dazu geführt, dass sie erst, dass die anderen bekannt wurden. Ja, also sie haben hier ein verkanntes Talent.
Man muss von ihr quasi geweiht werden, damit man als bekannter Schauspieler durchgeht.
Ich bin so froh, dass manche Sachen aus Diamond kommen, ja, und ich sie nicht aussprechen muss.
Man muss alles aussprechen, sonst gibt es Kopfschmerzen. Ja. Und, also der Duke ist tot. Jacques ist
Respekt,
mit,
dass du wieder gut reinkommst, inhaltlich.
Genau. Der Duke ist tot, lange lebe der Duke. Angelique ist mit Jacques, hat Jacques auf ihre Seite gezogen. Die sind jetzt quasi das diabolische Couple. Und Jacques schlägt dann Philippe K.O., also Philippe Le Marchand, der diesen Würfel designt hat, und sagt ihm, dass seine Familie auf alle Zeit verflucht ist, weil die das Tor zur Hölle geöffnet haben. Ja, kurz darauf wird er dann halt auch umgebracht, und seine Frau, die natürlich schwanger ist, damit diese Blutlinie auch fort existieren kann, steht da noch an seiner Seite. Und dann gibt es einen nächsten Zeitsprung, nachdem wir noch kurz das Verhör sehen. Dann sind wir nämlich im Jahr 96, also dem Produktions- oder Release-Jahr des Films hier, und sind bei John Merchant. Der hat eine kleine, süße Familie, ist ein erfolgreicher Typ geworden, hat designt quasi Gebäude nach dem Vorbild dieses Würfels, weil er hatte Visionen und Träume, in denen ihm das immer wieder erscheint, und auch Angelique sieht er da ab und zu mal. Und im Keller von seinem Lemon Configuration Tower, könnte man ihn nennen, wo man überall dieses prägnante Muster des Würfels an den Wänden und am Boden sieht, da findet halt eine Ehrung statt, eine Preisverleihung. Und nach der Preisverleihung, als John in der Menge Angelique erspäht und daraufhin abhaut, schnappt sich Angelique einfach irgendeinen Typen, der da rumsteht, bringt ihn dazu, in den Keller zu gehen, und aus dem Fundament dieses Gebäudes holen sie quasi den Originalwürfel raus, indem sie einfach in irgendeine Wand schlagen. Und da ist er natürlich drin. Gut, wir schieben es mal auf ihre übersinnlichen Kräfte. Der Typ löst den Würfel.
Ja, aber es ist ja oft so, dass dann der Würfel schon ja selber dahin geführt werden möchte. Das kennt man ja aus verschiedenen Horrorfilmen. Ja, das ist, glaube ich, kein Zufall gewesen.
Nee, wahrscheinlich kann der Würfel, hat er irgendeine Anziehung, kann sprechen, oder sie spürt den Würfel. Genau. Irgendwas ist auf jeden Fall. Der Typ löst die Konfiguration, es tut sich das Tor zur Hölle auf, der wird da mit Haken reingezogen. Leider nicht explizit genug für meinen Geschmack, aber okay. Und Pinhead ist wieder da. Und Pinhead ist für mich ja immer mit Doug Bradley eine wahre Freude. Mhm. Ja, und da beginnen dann auch die Nachdrehs und die schwierigen Sachen, denn Pinhead erkennt Angelique, obwohl er sie eigentlich gar nicht erkennen könnte, kennt sie auch beim Namen. Und die beiden beginnen dann ein kleines leidenschaftliches Spielchen, um das Seelenheil der Familie Merchant quasi, quälen sie durch die Frau, durch die Kinder oder John direkt. Und das begleiten wir hier weiter, wie die Familie da durchkommt, diese ganze Blutlinie, und ob Paul es dann am Ende schaffen sollte, das Tor zur Hölle wieder zu schließen in der Zukunft. Das ist für 86 Minuten sehr, sehr, sehr viel Handlung, die auch echt nicht so leicht zusammenzufassen war. Irgendwie ist auch eine längere Plot-Zusammenfassung geworden, als ich gewollt habe, aber es geht halt nicht anders, als alle drei Ebenen einmal anzureißen.
Aber ich finde, der Film macht das schon ganz gut. Ich hatte nicht das Gefühl, man verheddert sich da oder so. Man kann ihm schon auch trotz der Zeit drei Zeitebenen, finde ich, gut folgen.
Ja, also der macht es nicht überkompliziert. Mhm. Ich fand es ein bisschen, ist ja auch kein, kann man als Spoiler auslegen, wer gar nichts darüber wissen will, der muss jetzt mal eine Minute weghören. Ich fand es halt merkwürdig, dass man Adam Scotts Rolle mit in die zweite Zeitebene nimmt, also dass er quasi auch unsterblich ist und er da einfach nach 5 Minuten von ihr umgebracht wird. Das ist irgendwie, dann hätte man sich das so schenken können, hätte ihn einfach in der Vergangenheit gelassen. Also in der Timeline war er für mich komplett verschwendet. Es gibt, wer darauf Bock hat, man kann sich das bei YouTube angucken, es gibt ursprünglich gedrehtes Rohmaterial aus der normalen Fassung. Es gibt sogar in PlayStation-Grafik animierte Sequenzen, die im Drehbuch standen, aber nie gedreht wurden, sodass man sich daraus das haben bestimmt irgendwelche Fans mal gemacht, den Ursprungscut von Kevin Jaeger zusammenbauen kann. Denn, ich habe es ja gerade schon gesagt, die Produktionsgeschichte hier ist eine Katastrophe gewesen. Und das merkt man leider an manchen Stellen auch. Der Film hat sehr viel Positives, da würde ich später nochmal zukommen, aber ja, er hat auch viele Schwierigkeiten. Ich hätte allerdings noch lieber als die Kevin Jaeger Ursprungsfassung, hätte ich die Fassungen gesehen von den beiden Herren, die eigentlich Regie führen sollten. Das war nämlich einmal Stuart Gordon, den ich ja sehr verehre, und Guillermo del Toro. Und ich glaube, wenn ich mir vorstelle, Guillermo del Toro hätte diesen Film gemacht, gerade so das Setting im Altertum, wie er das von den Kostümen und so gelöst hätte, ich glaube, das hätte schon richtig geil aussehen können. Aber gut, es ist nicht dazu gekommen. Deswegen haben wir jetzt das hier vorliegen. Während der Produktion gab es eine Überschwemmung vom Set, weil ein Feuer ausgebrochen ist und Wassersprinkler zu viel Wasser raufgegeben haben. Es war alles kaputt. Es gab einen Streik. Das Kind von John Merchant hat die Pocken gekriegt, also Chicken Pox. Ich weiß gar nicht, wie das korrekt übersetzt heißt. Aber ich habe nur in einem Interview halt gelesen, dass er die Pocken gekriegt hat und erstmal isoliert werden musste und alle anderen mussten sich testen lassen. Und Kevin Jaeger hatte es nicht leicht hier, auf jeden Fall. So viel kann man schon mal sagen. Und dann war es halt am Ende so, dass man nicht damit mit dem Ergebnis zufrieden war. Joe Chappelle kam nochmal für Nachdrehs. Kevin Jaeger ist dann abgesprungen. Der musste dann ran. Hat nicht unbedingt dieselbe Handschrift gehabt. Und man hat dann hieraus irgendwie versucht, einen Film zusammen zu puzzeln. Das ist dafür, dass das so schlecht gelaufen ist, bemerkenswert gut gelungen. Das habe ich schon deutlich schlechter gesehen bei solchen bewegten Produktionsgeschichten, wo mehrere Leute abgesprungen sind. Aber ja, es könnte deutlich runder sein. Ich glaube, wenn man das Geld, was man für die Nachdrehs verblasen hat, irgendwo anders in Effekte oder sonstiges gesteckt hätte und eine geradlinige Handlung gehabt hätte, die man vorher so geschrieben hat und nicht noch irgendwas reingeklebt hätte, weil prinzipiell war es gar nicht so großartig geplant, dass hier ein Pinhead in der Form komplett vorkommt. Aber man hat dann halt danach festgestellt, warum man das beim vorherigen Lesen nicht feststellt, dass es sich mit Pinhead deutlich besser als Galionsfigur vermarkten lässt. Hat man den dann hier noch in allen Facetten reingeklatscht und Doug Bradley hat selber gesagt, es war die unprofessionellste Produktion, an der er jemals teilgenommen hat. Und der hat viel Scheiße gedreht. Also das ist dann auch schon mal ein Indikator dafür, dass es hier echt große, große Probleme gab. Ja, aber ansonsten gibt es hier halt auch viele tolle Effekte zu bestaunen. So der Gore-Gehalt ist cool. Gerade, also wer ein Problem mit Nadeln in Haut hat, sollte diesen Film meiden, weil auch hier kommen wieder diverse Haken zur Folter oder zur Lust zum Einsatz. Das macht schon Bock. Und falls es jemanden irgendwann mal in Folgefilmen gestört hat, man hat ja immer so am Pinheads Make-up immer so ein bisschen rumgewurschtelt und versucht da was zu machen. Mal die Spalte etwas größer, die Nägel etwas länger. Hier hat man wieder das Original-Make-up genommen und das Design von Pinhead genauso gemacht, wie es mal war, was sich Jeffrey Portis damals für den ersten Teil quasi überlegt hat. Und der ist, ja, man hat hier halt wieder OG Pinhead, wie man ihn kennt und lieben gelernt hat in Teil 1. Das war schon mal für mich etwas, was ich sehr positiv fand, weil in einigen späteren Teilen gefällt mir das einfach nicht. Und wir haben ja eben schon mal Doom erwähnt. Und hier gibt es irgendwann eine Szene, da ist John Merchant 1996, der geht durch so einen Gang und sucht seinen Sohn. Und da hängen halt alle so Ketten und so Sachen an der Wand. Und da hört man das Geräusch. Sieht man ein paar
Mal, glaube ich, diesen Gang. Also man sieht ihn mindestens zweimal.
Ja. Und ich hätte mir einen Timecode aufschreiben sollen, aber er geht da halt durch und man hört das Geräusch des Imp-Noise, heißt es.
Ja, klar.
Aus Doom. Und ja, das
wer
sind
Doom die braunen Viecher, hat, die genau, da rumgeistern.
Der erkennt das Gekreische sofort. auch wie ein schöner Funfact, der sich echt durch eine Menge von diesen Space-Filmen durchzieht. Ja, also an Trivia-Facts mangelt es hier wirklich nicht, denn. Und das finde ich immer spannend, wenn du so eine bewegte Geschichte hast, hast du halt auch echt viel an der Produktion zu erzählen. Und hier gibt es auch, ich werde mir irgendwann nochmal diesen normalen Cut reinziehen, wie er von Kevin Jaeger geplant war, glaube ich. Aber hier gibt es halt viel zu berichten. Das finde ich immer schön.
Ja.
Aber wie ist der Film so in der Wirkung bei dir angekommen? Also hattest du auch so dieses Fragmentarische, dass da was nicht passt, oder ist, ging der dir gut rein?
Mir ging er gut. Ja, für mich hat es funktioniert.
Heute ist die Perverso-Folge einfach.
Irgendwie,
heute
ja, ist alles ja, zwischendurch, als du auch meintest, der, die Spalten waren wieder tiefer oder länger, ich weiß es nicht mehr.
War ich auch wieder. Hast du was zu lutschen?
Scheiße, ey. Also wir haben schon, glaube ich, zwischendurch. Ich habe zum Glück oft gesagt, irgendwie mit so einem Adjektiv oder Adverb, mit wie inhaltlich und so weiter, hat man es mal konkretisiert oder in Kontext gestellt, diesen Begriff, den man auch anderweitig verstehen würde. Ansonsten hatte ich schon Schiss, dass wir natürlich wieder zerrupt werden für diverse Samples. Ja, ich glaube, da gibt es vielleicht auch ein bisschen Foto. Aber egal, zu deiner Frage. Ich habe die ja wirklich relativ unmittelbar hintereinander geguckt. Also ich glaube, ein, zwei Tage später nach Teil 3, Teil 4. Und für mich hätte er sich wirklich dann qualitativ nahtlos angeschlossen. Ich wurde da, ist jetzt kein Überfilm, ja, aber ich fand es halt dann cool mit den drei Zeitebenen. Auch der Gore-Gehalt hat mir gut gefallen. Das Set-Design hat mir gut gefallen. Also ja, fand da wenig zu meckern. Wie gesagt, es ist kein Überfilm. Ja. Man merkt natürlich, dass sich, also die Geschichte wird einfach weiter erzählt und es funktioniert. Mhm. Aber ja, ich habe ja sonst auch meine Probleme damit, dass einfach nichts Neues sich ausgedacht wird. Und es ist ein Tick mehr als ein solider Film für mich.
Ja, finde ich auch. Und ich, und hier hat man was, das finde ich, das hatte man zum Beispiel in Critters nicht. Hier habe ich halt Dinge, die ich im Kopf behalten werde. Mm. Und ich muss die beiden einfach erwähnen, weil es gibt hier zwei Polizisten oder so Wachleute in dem Gebäude von John Merchant in diesem quasi Lemon Configuration Tower, nennen wir ihn jetzt mal. Und die begegnen Pinhead und Pinhead macht aus ihnen Zenobiten. Und zwar so ein Twin Cenobite, also die beiden, die Köpfe werden so zusammengedreht quasi.
Oh ja, stimmt. Auch eine
und
coole
das
Szene.
Ganze basiert auf einem sehr berühmten, auf einer sehr berühmten Grundlage, denn die viele Leute kennen das als Tattoo wahrscheinlich, die griechischen Masken für Tragödie und Komödie. Das ist eine lachende und eine weinende Maske, die so ineinander sind. Und darauf basiert halt dieses Zenobiten-Design. Das ist schon ziemlich geil. Und ich finde auch, wie Angelique am Ende aussieht mit diesem offenen Kopf und so, das ist schon vom Make-up-Effekt-Team echt gut gemacht. Und ja, auch das Konzept dahinter ist wirklich toll. Da habe ich echt nichts zu kritisieren. Das ist ziemlich geil. Man kann hier oder man hätte hier für mich einen Film rausholen können, den ich auf Niveau mit Teil 2 setzen würde. Ist nicht ganz gelungen, aber es ist auf jeden Fall kein schlechter Film. Mhm. Was schon mal überraschend ist für einen Teil 4 eines Horrorfilms, dem der Titel oder der Beiname Pinhead in Space gegeben wurde. Also ich bin hier am Ende echt gut durchgekommen. So die 4 Millionen Budget sieht man auch an manchen Ecken und Enden. Erfolgreich ist er auch gewesen mit 9,3 Millionen Einspiel. Ging dann ja auch weiter in der Reihe. Also irgendeinen Grund muss es auch dafür geben. Hast du noch irgendwas, was du ergänzen möchtest? Oder?
Nee, danke.
Dann würde ich zu den Punkten weitergehen. Da war bei IMDb eine 5,1, einen ziemlich miserablen Metascore von 21, aber ich meine, was erwartet man bei einem Hellraiser 4 als Metascore? Bei Letterboxd hat er eine 2,4 und von mir kriegt er immerhin noch eine 6.
Jo.
Na guck. Bei dem Film habe ich es fast vermutet, dass wir das ähnlich sehen könnten.
Ich auch. Ist für mich neben einem anderen Film dann der beste von den 6, die wir geguckt haben.
Ja, für mich auch. So ich schätze, es ist wir sind da bei einem ähnlichen gelandet.
Ja, ich vermute, also die drei Filme, die jetzt noch offen sind, ich glaube, da haben wir nicht so viel Meinungsverschiedenheit, hoffe ich.
Ja, und wir waren ja gerade schon in der Vergangenheit im Kostümfilm des 17., 18. Jahrhunderts und ja, das, was du jetzt hast, hat eigentlich auch seinen Ursprung in einer ähnlichen Zeit.
Ja, das stimmt. Vielleicht aber noch ganz kurz, was aufgreifen, was du gerade erwähnt hast, wegen der Produktionsunstimmigkeiten, dass es viel Trivia-Facts gibt bei IMDb, die ja auch ein bisschen was dazu erzählen. Und auch das hier immer spannend ist, war hier leider komplett anders. Ja, nicht, dass der Film jetzt irgendwie besonders erfolgreich produziert wurde, aber anscheinend ist der Film einfach so wenig wert zu berichten und zu bequatschen, dass er gerade mal 3 Trivia Facts aufweist in Summe auf IMDb, was echt lächerlich wenig ist, ja, im Vergleich zu 13 Patzern, die gelistet werden, was ja aus meiner Sicht schon auch ein bisschen auf die Qualität dieses Films dann schließen lässt. Aber zu deinem Hinweis hin, ja, hier wird nämlich das Thema Dracula, die Figur Dracula aufgegriffen oder das Thema ja aufgegriffen. Und zwar sprechen wir heute über Dracula 3000 und 3000 deshalb, weil er genau im Jahr 3000 spielt.
Ja, realistisch.
Einfallsreicher konnte man einfach nicht sein. Hat, ich will es einfach schon an dieser Stelle erwähnen, ich kannte ihn vorher nicht, habe das aber danach gelesen. Ja, es gibt auch Dracula 2000. Kanntest du den zufällig?
Nee, den kannte ich nicht. Scheiße.
Deine Reaktion ist gut. Ja. Wahrscheinlich ist der besser als der hier. Hat aber damit nichts zu tun. Ja. Ist also, und Dracula 2000, habe ich gelesen, hat sogar 2 Sequels. Ja. Ich habe nicht nachgeschlagen, wie die heißen.
Hat, Dracula 2001?
Wahrscheinlich. Also Dracula 3000 hat nichts mit diesen Filmen, mit diesen 3 Filmen zu tun. Sondern ist eine deutsche, südafrikanische, US-amerikanische Koproduktion in Südafrika deshalb, weil hier Daryl Root Regie führt. Der sagte mir erstmal irgendwie gar nichts. Also kommt aus Südafrika, der ganze Film ist auch in Südafrika gedreht worden. Sagte dir der zufällig was, Daryl Root?
Nee, aber ich habe gerade Dracula 2000 nachgeguckt.
Ja, und?
Und Hauptrolle Jared Butler. Dann haben wir hier noch Oma Epps, Danny Masterson, Lachlan Munro, also der ist gar nicht mal schlecht besetzt. Nathan Fillion haben wir hier auch noch. Und ja, die beiden Teile danach heißen Dracula 2 und 3, was ich ziemlich lame finde, Alter, wenn der erste 2000 heißt.
Das ist wirklich schwach. Ja, 2001 wäre dann irgendwie noch lustiger gewesen.
Aber er ist im Jahr 2000 rausgekommen, vielleicht deshalb.
Ja, okay, Y2K hätten sie dann noch draus machen können. Ja.
Ja. Er hat auf jeden Fall ein deutlich besseres Poster als Dracula 3000, denn das Poster kannte ich schon immer.
Mhm.
Und ich kenne das noch aus Videothekzeiten, ja, als Cover, wo es in der Horrorfilmecke stand. Mhm. Und ich fand es damals schon so scheiße, dass ich das niemals gucken wollte.
Ah ja, okay, interessant, weil hier habe ich nämlich einen Rewatch auch hinter mich gebracht. Ich kannte, jetzt muss ich kurz nochmal überfliegen, ja, bis auf Critters 4 kannte ich dann eben nur den hier. Die anderen alle noch gar nicht. Da bist du ja anders aufgestellt gewesen.
Ja, den hier kannte ich auch noch nicht.
Ja, ich fand ja das Cover schon auch amüsant, ja. Also ganz, ganz nett. Aber das hatte eher den Hauptgrund, dass mein Atze Jakob, der gestern Geburtstag hatte, noch nachträglich hierüber vielleicht alles Gute, ja, der guckt halt oder hatte früher viel Trash geguckt. Und über den kannte ich halt zumindest auch das Leprechaun-Universum. Ja, der war nämlich auch schon früh dabei, diese ganzen In-Space-Dinger sich zu geben. Und der kam dann halt auch mal mit Dracula 3000 um Eck. Und in dem Kontext hatte ich den dann auch mal vorgeguckt, zu meinem Leidwesen.
Also das Cover, wer sich das nicht angucken kann oder will, es sieht so ein bisschen so aus, als wenn H.R. Giger eine ganz, ganz frühe Idee gehabt hätte, die aber verworfen hat, weil es noch nicht gut genug ist für das, was er vorhat.
Und dann,
also man wollte
und dann
sich da annehmen, aber man hat da ganz schlecht kopiert.
Und dann Panepixel Fake Studio beauftragt wurde. Ja.
Das ist ein schwieriges Cover.
Mhm.
Aber ich kann verstehen, wenn es einen anspricht, tatsächlich. Mich spricht es halt gar nicht an, weil ich weiß, dass es nicht H.R. Giger ist und mich das dann wieder per se wütend macht.
Ja, gut, das kann ich verstehen. Okay, ja, aber von den 86 Minuten Filmlänge muss ich ja dann noch ein bisschen was zur Handlung erzählen, weil die ist auf dem Blatt Papier vielleicht auch erstmal gar nicht so verkehrt, wenn man halt auch auf die Namen guckt, die hier zum Tragen kommen. Und vielleicht auch auf den Cast guckt, der zwar nicht so prominent anscheinend wirkt wie Dracula 2000, aber immerhin dann doch ein paar Namen mitspielen, die man so kennt. Und hier haben wir nämlich wieder auch eine Analogie zu dem Film, den ich ja vorgebracht habe, weil auch hier haben wir wieder jemanden aus dem Baywatch-Universum am Start. Erika Eleniak spielt hier nämlich Aurora Ash. Und vielleicht vorweggenommen, fast alle Figuren und der Cast bei IMDb ist, glaube ich, auch wirklich nur 2, 4, 6, 8 Leute listend. Die habe ich mir auch alle notiert, ja. Die haben alle, bis auf zwei Namen aus dem Dracula-Universum, ja. Und neben Baywatch kennt man ja Erika Eleniak auch aus Alarmstufe Rot. Und hier würde ich natürlich auch ganz, ich erwähne ihn bewusst, ja, um nochmal die Brücke zu schlagen zu unserem Steven Seagal-Special, was wir zusammen mit Erik aufgenommen haben.
Oh ja.
Okay, aber vielleicht kurze Handlung. Warum halt im Space? Ja, im Jahr 3000 ist nämlich eine Crew um Kapitän Abraham Van Helsing und hier natürlich auch, klar, die Rolle werde ich jetzt nicht erwähnen. Wer Van Helsing nicht kennt, hat viel falsch gemacht in seinem Leben.
Oh ja.
Die stoßen auf ein verschollen geglaubtes Raumschiff namens Demeter. Ja, auch den Namen werde ich vielleicht kurz erwähnen. Das hat vielleicht nicht jeder präsent. Ist auch der Name vom Schiff in Dracula, mit dem er übersetzt von Bulgarien, der Stadt Varna, nach London. Und die sechsköpfige Crew erhofft sich natürlich durch Kapern des Schiffs und Bergung, dass sie einfach mal mit den 15 Millionen Dollar Erlös, den es dafür gibt, es wieder zu bergen, einfach ein bisschen Frieden schließen können, weil untereinander gibt es einfach ein bisschen Missstimmung und docken dann letztendlich an. Was sie halt checken, ist, dass sich die Demeter anscheinend auf dem Weg der Erde befand. Und so gehen halt Van Helsing und Aurora an das Schiff, an Bord der Demeter. Während man dann auch Coolio sieht, ja, in einer Rolle namens 187. Wem das nicht sagt, ja, wahrscheinlich kennen halt die meisten Coolio, aber wer die Nummer 187 in dem Kontext vielleicht nicht versteht, ist die Nummer des Paragraphen des kalifornischen Strafgesetzbuches, wo der Tatbestand des Mordes behandelt wird und bekannterweise vielmehr dann auch, dass der Code ist im Polizeifunk für Mord, ja. Also sehr klischeehaft, ja, ausgerechnet die zwei schwarzen Rollen, die hier mitspielen, haben keinen Namen aus Dracula-Filmen, sondern eben 187 und sein Kumpel Humvee, ja, der von Tom Lister Jr. gespielt wurde, wird. Den kennt man, und ich hatte zwischendurch nachgeschlagen, Dennis, ja, der große schielende Mann bei Hills of Ice.
Es gibt auch einen großen schielenden Mann hier.
Genau, ja. Wird gespielt von Michael Berryman, ja, der da Pluto spielt.
Ja.
Und hier ist es auch ein großer schielender Mann, der gespielt wird von Tom Lister, den ihr wahrscheinlich, also den Namen habe ich peinlicherweise nicht immer präsent, aber den ihr wahrscheinlich alle kennt. Aus zum Beispiel das fünfte Element oder Friday mit Ice Cube, wo er Debo spielt und so weiter. Hast du noch eine Rolle präsent, wo er mitmacht? Also das waren so die beiden Filme, wo ich sofort ihn vor Augen hatte.
Ich habe den ganz oft mit, Michael Clark Duncan immer verwechselt.
Der von Green Mile zum Beispiel?
Ja, genau. Und präsent habe ich jetzt gerade keinen, also Debo halt total. Ja. Und auch das fünfte Element, weil er dann ja bei der Mutter von Bruce Willis anruft, der da gerade Dings wegknattert. Kann gerade nicht ans Telefon gehen. die beiden habe ich sehr, sehr, sehr präsent, ja. Aber ansonsten wüsste ich gerade aus dem Kopf auch nicht, ob es noch irgendwas ganz, ganz Präsentes gab. Glaub nicht.
Ja, gut. Aber das sind ja auch Filme, die man wahrscheinlich gesehen haben kann. Und man hat das Bild sich sicherlich vor Augen. Die wollen nämlich eigentlich auch an Bord gehen, weil sie ja hoffen, dass da Drogen am Start sind, weil ja 187 ist bekennender Kiffer und ja, bevor die Demeter geborgen wird, wollen sie dann doch lieber abchecken, ob da was anderes auch an Bord ist und finden natürlich erstmal einen Sarg, der auch direkt geöffnet wird, wo sich aber nichts weiter befindet als Sand. Aber dann dadurch 187 befallen wird und zu einem Dracula wird. Ja, klingt bescheuert, wie es auch dann dargestellt und umgesetzt ist. Und so, ja, die Crew, der Rest der Crew versucht ihn natürlich zu finden und zu retten, aber er will sie halt nach und nach umbringen. Und so blutleer der Film mit seinem FSK 12 Rating aussieht, ist er halt inhaltlich auch. Und bis auf die Namen, die hier eine Anlehnung an Dracula haben, gibt's halt sonst, und natürlich das Vampirgebiss, gibt's halt sonst nichts weiter. Und ich fand den echt unglaublich schnell boring und unglaublich schlecht gespielt. Und tut mir leid, dass ich es jetzt erst erwähne. Ja, Casper Van Dien, den ich natürlich in Starship Troopers unglaublich gefeiert habe, weil ich auch den Film unglaublich immer noch feiere, der spielt halt den Captain Van Helsing. Erika Eleniak hatte ich erwähnt, Coolio auch. Eine unglaublich schlechte Alexandra Kamm spielt hier. Die Mina Murray. Ja, leider, ich will gar nicht erwähnen, dass sie aus Deutschland kommt. Wir haben hier einen Grant Swanby, der spielt Arthur, einfach nur hier in dem Film als die Professor genannt, Arthur Holmwood. Der hatte nach Dracula 3000 eine Filmkarriere, in Anführungszeichen. Also der hatte dann ja auch Nebenrollen in Blood Diamond oder in Invictus von Clint Eastwood und hat, weil wir uns ja auch immer mal wieder im Rap-Game bewegen, in I Got the Hook Up Teil 2 aus dem Jahr 2019 eine Rolle. Da wusste ich gar nicht, dass es einen zweiten Teil gibt.
Ich auch nicht, und ich habe das Cover dann gesehen und habe gedacht, ach du heilige Mutter im Himmel, was ist das denn für ein, das kann nicht gut sein.
Wir haben hier natürlich noch ein Langley Kirkwood, der Orlok spielt. Ja, auch dieser Name musste verbraucht werden. Den hatte ich zuletzt in Banshee, der Serie, gesehen. Der spielt da den Colonel Douglas Doe, den habe ich noch ziemlich präsent vom Aussehen her. Und Tom Lister Jr. hatte ich schon genannt. Und last but not least, der ist ja in vielen Filmen verschiedener Genres vertreten. Mal gut, mal weniger gut. Und hier, und das hatte ich beim Gucken zu wenig geblickt, dass als nämlich die Crew auf die Demeter geht, um sie zu bergen, man erst durch Videobotschaften als Zuschauer mitbekommt, was dann nämlich abging, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Udo Kier spielt hier nämlich Captain Varner, den Kapitän der Demeter. Und Varner, wer das nicht weiß, ist, ich hatte es ja schon erwähnt, egal. Und ja, ich habe gar nicht gecheckt, dass die Videobotschaften sich ausschließlich an uns als Publikum richten und so gar nicht ja wahrgenommen werden von der Crew. Und das fand ich halt einfach unglaublich dämlich. So ja. Vom Inhalt und von dem, wie es gemacht ist. Ja, also mich hat der Film ziemlich schnell verloren. Nicht ohne Grund hatte ich den damals schon relativ schnell vergessen, weil auch hier gab es kaum was wie bei Critters 4, an was ich mich erinnern, eigentlich gar nichts, sondern was ich mich erinnern konnte, außer dass eben Coolio mitgespielt hat. hatte nicht mal mehr auf dem Schirm, dass Casper Van Dien hier mitgespielt hat. Und ja, so zieht sich das dann leider eben durch die 86 Minuten durch. Ja, also blutleer vom Gore-Faktor, blutleer vom Inhalt, konnte da relativ wenig abgewinnen. Wie ging es dir damit?
Ja, ziemlich ähnlich. Also ich finde so gerade dieses Erika Eleniak, Casper Van Dien Duo ist absolut farblos und miserabel. Ich finde Coolio nach seiner Verwandlung nur noch nervig. Und wie die Figuren verhalten sich sowieso alle saudämlich. Ja. Also von Alexandra Kamps und Tom Lister Jr. in einer sehr prägnanten Szene, in dem er jemanden reinlassen soll oder nicht. So dämlich kann einfach sich kein Mensch verhalten. Ich hasse diesen Teil mit Udo Kier, der offensichtlich aus Event Horizon geklaut wurde, dass man noch irgendwelche Botschaften von dem Captain eines leeren Schiffs hat und so. Ganz schlimm. Ich finde Langley Kirkwood als Orlok, das ist der beschissenste Orlok, den ich jemals gesehen habe. Der sieht aus, als wenn er zu irgendeiner Travestie-Show gehört und selber keinen Bock drauf hat. Kann ich nachvollziehen, das Kostüm ist furchtbar. Und auch wie er dann da so schnell durch die Gänge huscht zwischendurch, ist so lächerlich. Ja. Und auch hier haben wir wieder das gleiche Problem, was ich schon bei Critters hatte. Ja. Dieses Schiff sieht einfach scheiße aus.
Ja, ja.
dieses Schiff sieht aus, als hätten sie es von einem Porno genommen, wo man eine Porno-Version von, weiß ich nicht, Star Trek gedreht hat und haben gesagt, ja komm, das können wir noch nehmen.
Und hier hast du halt dann, wenn ja Effekte vorkommen, hast du eben fast ausschließlich CGI und das wirkt auch. Und der Film ist aus 2004, ja, das ist der zweitneueste, den wir hier unter den Sechsen haben. Das sieht überhaupt nicht neuer aus als bei den anderen Filmen, irrigerweise. Da fand ich die Effekte teilweise, die CGI bei den anderen noch irgendwie sympathischer, weil, ja. Alterungseffekt und so weiter. Also hier, boah, alter Schwede, also da kam nicht viel, die positiven Sachen kann ich ziemlich überschaubar zusammensuchen mir bei diesem Film.
Ja, ich habe nahezu keine, weil, also, es ist alles dumm.
Ja.
Das Ende ist dumm, die Handlung ist vergessenswert, beziehungsweise passt echt in einen Satz eigentlich rein. Alle Schauspieler sind beschissen, es ist wirklich traurig.
Ja, und die 86 Minuten, obwohl eben ja, von der Anzahl her kurz vorkommt, im Film zieht sich das ganz schön stark. Also der hat mich, wie gesagt, ziemlich schnell verloren. Die Kamerafahrten sind viel zu wirr und wild und ja, also macht wirklich keinen Spaß. Ich komme mal schnell zu den Punkten. Weil budgetmäßig hat man auch nichts gefunden. Ja, es gibt halt, wie gesagt, relativ wenig Fakten zum Film überhaupt zu recherchieren. Auch die Blu-ray, die ich peinlicherweise mein eigen nenne, die bietet auch nicht gerade viel, eigentlich gar nichts. ich sehe gerade im Augenwinkel die Kritik vom Filmdienst. Also da kann man sich wahrscheinlich gut ein paar andere Meinungen neben der unseren reinholen. Aber ihr könnt auch darauf vertrauen, dass die IMDb-Bewertung von 2,1 repräsentativ ist. Es gibt hier auch keinen Metascore. Shit, ich habe Letterboxd nicht rausgeschrieben. Eine 1,6. Ich habe einfach nur mich vertippt. Eine 1,6 bei Letterboxd, auch nicht so geil. Ich bin hier bei 2 Punkten. Mehr ist da einfach nicht drin.
Nee, bei mir sind sogar nur 1,5. Also da waren noch weniger zu holen.
Okay, aber auch nicht weit entfernt.
Nee, es ist wirklich grausam.
Aber das Schlimme ist, die hat nicht mal am meisten wehgetan von den nächsten Filmen.
Nee, hat er nicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der noch zu toppen ist. Und ich habe die beiden direkt hintereinander gesehen.
Autsch,
nee,
ja.
Das noch Schlimmere kommt dann noch.
Aber cool, dass du, dass es sich trotzdem noch gibt und du dir nicht die Kugel danach gegeben hast. Also da bist du ja auch bekanntermaßen leidensfähig. Aber ey, wir haben ja erstmal noch einen besseren Film zwischendrin.
Genau. Also wir haben jetzt noch einen dazwischen, den ich sehr mag. Den würde ich, wenn ich eine Liste mit Guilty Pleasures aus dem Horrorbereich aufstellen würde, wäre der da drin. Die Rede ist von Jason X.
Auch hier wieder also, für mich eine Erstsichtung.
Ja, kann ich, ich kann auch irgendwie verstehen, wenn viele Leute den noch nicht gesehen haben, denn auch der hat nicht unbedingt eine komplizierte Produktionsgeschichte, aber das Ganze Freitag der 13. Jason Voorhees Franchise hat ja eine bewegte Geschichte durch diesen Rechtestreit zwischen Sean S. Cunningham und dem Studio. Es soll ja jetzt, ich habe heute gelesen, dass die Jason-Serie oder die Freitag der 13. Serie, Entschuldigung, so muss man sie ja nennen, weil den Namen Jason dürfen sie dann, glaube ich, nicht benutzen und die Maske auch nicht, dass Linda Cardellini, glaube ich, für Pamela Voorhees gecastet wurde. Was erstmal ein ziemlich guter Name dafür ist. Ja, auf jeden Fall liegen die Rechte für bestimmte Teile in verschiedenen Händen. Und das führt halt dazu, dass wir seit Jason X keinen weiteren Teil der Freitag der 13. Reihe bekommen haben. Wir haben natürlich noch Freddy vs. Jason gekriegt. Aber auch da kann man schon merken, wo das herkommt, weil er heißt Freddy vs. Jason und der Name Freitag der 13. fällt da halt nicht, weil er es nicht darf. Denn der Name liegt, glaube ich, beim Studio. Denn auch aus diesem Grund heißt dieser Teil nicht Freitag der 13.10. Und ist auch nur produziert von Crystal Lake Entertainment und Sean S. Cunningham Films. Und das ist auch der Grund, warum der zum Beispiel nicht in der DVD-Box mit drin ist.
Hast du den Teil davor alle heißt gesehen?
Der Teil davor heißt ja auch nur Jason Goes to Hell, der ist nämlich auch nicht in der Box drin.
Ja.
Ist also eine sehr, sehr bewegte rechte Lage, die sich bis heute nicht gelöst hat. Also wir reden hier über einen Zeitraum von fast 30 Jahren.
Ja, das ist echt irre.
Das ist Wahnsinn. Die werden sich da nicht einig, nicht mal mit Geld.
Ja.
Das ist schon Wahnsinn.
Ja, stimmt, jetzt wo du das sagst. Ich glaube, die ersten Teile kamen alle über Paramount raus. Ich habe ja die Blu-rays zu Hause, einen schönen wattierten Mediabooks. Und Jason Goes to Hell und Jason X war Warner Brothers, glaube ich. Ich meine, es müsste New Line Cinema gewesen sein, die den als Sub von Warner rausgebracht haben. Naja, egal.
Ja, und
ich habe mir die trotzdem in eine Reihe gestellt.
Ja, gehört ja auch dahin. Die Freitag-Serie kommt ja auch auf Paramount Plus dann.
Ah ja.
Dementsprechend raus, so zumindest der Plan. Die ist aber auch schon so lange in der Produktionshölle, da wollen wir mal gucken, ob da überhaupt was passiert.
Hast du die alle gesehen, die Filme?
Ja, jeden einzelnen.
Ah ja.
Sogar die Fanfilme. Also Never Hike in the Snow ist ja ein ganz bekanntes Fanprojekt. Mhm. Da gibt es ja, glaube ich, auch drei Teile mittlerweile sogar von, die sehr schön sind. Da spielen auch ein paar Figuren aus Teil 5 und Teil 6 teilweise mit. Und für manche Fanfilme kommen selbst solche Menschen wie Kane Hodder dann mal wieder. Also man merkt schon, dass, wie gesagt, hier 2001 oder das große Release ist eigentlich 2002 gewesen in US. 2001 war nur die Premiere in Spanien auf dem Filmfestival. Man merkt, dass die Menschen sich verzehren nach neuen Filmen mit Jason, aber sie kriegen sie halt nicht, weil sich diese asozialen Menschen nicht einig werden über Geld und irgendwelche Rechte. Ich will gar nicht sagen, wer da die Schuld trägt. Ich glaube, da tun sie alle ihren Teil. Und ja, es ist sauschade, weil ich mag die, viele von den Filmen mag ich sehr. Hast du alle gesehen oder fehlt dir irgendwo zwischen noch was?
Ich habe Jason und die Argonauten gesehen, Jason's Lyric. Ich habe gerade mal überflogen, geil. Jason Bourne kenne ich. Okay, cool. Tut mir einfach leid. Ich konnte es nicht unterdrücken. Ich kenne herrlich wenig leider, obwohl ich fast alle zu Hause habe, habe ich wirklich lediglich mal irgendwann in meinen 30ern den ersten Teil überhaupt gesehen, ja, Freitag der 13. Hab dann jetzt festgestellt, scheiße, ich kenne sogar das Remake von, was war es, 2009, glaube ich. Den habe ich sogar mal gesehen. Auch sogar als Killer Cut. Fand ihn aber total scheiße, sich anhand meiner Bewertung. und Freddy vs. Jason habe ich damals im Kino gesehen mit Olle Guest zusammen. Ja, Riesenkinosaal, ausverkauft, waren alle am Grölen. Also die Stimmung war fantastisch beim Film. Erinnere ich mich daran.
Ist eine gute Überleitung, denn Jason Goes to Hell, also der 9. Teil, hat ja am Ende als Szene einen Teaser drin. Und eigentlich wollte Sean S. Cunningham auch unbedingt Freddy vs. Jason machen. Da war er in den 90ern halt schon dran. Das war so sein großes Projekt, was er definitiv realisieren wollte. Und die Leute sind ja nach Teil 9 ausgerastet, als die Freddys Kralle aus dem Boden kommt und die Hockeymaske nach unten zieht. Völlig verständlich. Das ist eine der besten Post-Credit-Scenes oder Teasing-Scenes, die es so gibt. Mhm. Zusammen mit dem mit dem Masters of the Universe-Film, wo der Daumen kommt. Wer es weiß, kann schmunzeln. Naja, auf jeden Fall wollte er eigentlich was anderes machen, nur irgendwann war halt der Druck groß, dass mal wieder ein neuer Film mit Jason entstehen sollte. Wie gesagt, Freitag der 13. durfte er ja dann nicht heißen. Und so kam dann Jason X zustande. Und der Writer Todd Farmer, der hat auch Drive Angry zum Beispiel geschrieben oder My Bloody Valentine 3D, der gibt auch ganz offen zu, dass er hier vollkommen ungeniert die Aliens-Prämisse von James Cameron übernommen hat und meinte auch, warum nicht? James Cameron ist ja ein guter Typ und hat einen geilen Film gemacht. Das kann man doch auf einen Horrorfilm übertragen. Denn hier geht's in Teilen nämlich mal zwischendurch nicht darum, dass der Killer Leute jagt, sondern dass der Killer gejagt wird von Marines. Und das ist halt der Part, der übernommen wurde. Aber ich würde mal erst in die Handlung einsteigen, bevor wir jetzt noch uns weiter in Trivias verfangen. Die Handlung ist nämlich auch herrlich einfach. Wir beginnen im Jahre 2008 in der Crystal Lake Research Facility, denn Crystal Lake durfte offensichtlich als Name auch verwendet werden. Und die Wissenschaft hat Jason gefangen genommen, oder das Militär, und er wird da erforscht und studiert von einem gewissen Dr. Wimmer. Und da gibt es schon das erste Aha-Erlebnis, denn das ist, der wird gespielt von David Cronenberg. Das hat den Hintergrund, dass der Regisseur hier, James Isaac, der hat früher die Special Effects für Cronenberg gemacht, zum Beispiel bei Existenz. Und daher sind die, kennen die sich, sind gute Freunde.
Das war der mit Jude Law, oder? Existenz?
Genau, ja. Sind halt gute Freunde, und dass Cronenberg hier mitspielt, war quasi ein Gefallen für seinen Kumpel. Ist auf jeden Fall ein ziemlich witziger, nennen wir es mal, etwas größerer Cameo-Auftritt. Aber wie das immer so ist mit Jason, natürlich befreit er sich, tötet auch seinen Aufpasser, wird dann aber von einer tapferen jungen Frau namens Rowan, die kennen Sci-Fi-Fans aus der Serie Andromeda auf jeden Fall, da hat sie nämlich ganze 109 Folgen absolviert und auch noch ein paar andere Serien, also die ist eher im TV-Bereich ansässig, im Film hat sie nahezu nichts gerissen. Und die ballert Jason mit einer Schrotflinte rückwärts in eine Kryokammer rein, verschließt diese und beginnt halt den Kryoprozess. Aber weil Jason so ein krasser Typ ist, durchsticht er die Wand der Kryokapsel in ihren Unterleib und sie gefriert gleich mit über die Waffe. Das ist eine Absurdität, kaum zu überbieten, aber eigentlich auch irgendwie ganz geil. Und ich fand die Szene so am Anfang hier in dieser Facility schon ganz geil, weil hier merkt man schon die Tonalität. Es gibt einen hohen Bodycount. Hier kommen richtig viele Kills zustande, was auch eines der besten Sachen an diesem Film auf jeden Fall ist. Ja, und dann springen wir 445 Jahre nach vorne. Und die Erde ist mittlerweile das, was Mad Max uns schon immer versprochen hat, nämlich eine wunderhübsche Wüste. Es gibt nur noch so Sandwinde und ein Team von Forschern auch wieder in den altbekannten Contamination-Anzügen betreten hier eben diese Forschungseinrichtung, finden die Kryokammer und nehmen die beiden mit, ohne zu wissen, was sie da eigentlich gerade Gefrorenes auf ihren Truck laden oder in ihr Raumschiff laden, und fliegen halt zu ihrer Station ins All hoch. Ja, und jetzt ist das Ganze eigentlich relativ simpel. In ihrem nahezu grenzenloser Naivität tauen sie halt Jason auf, und Jason macht Jason-Sachen. Das heißt, er hat hier eine ganze Raumstation, durch die er sich durchmetzeln darf. Und gerade der erste Kill, nachdem er aufwacht, den hatte ich auf jeden Fall in meiner Top-Kill-Liste in der Halloween-Folge, ich glaube sogar auf Platz 1, denn der Kryobecken-Kill und das danach folgende Gesicht zertrümmern der Wissenschaftlerin ist für mich einer der geilsten Practicals, die es so gibt.
Cool, dass du es erwähnst, hatte ich gar nicht mehr präsent, aber die Szene ist bei mir auch so hängen geblieben. Ich hatte beim Gucken dann tatsächlich, das mache ich echt nur selten, ich habe wirklich nochmal zurückgespult, um zu gucken, ob ich da wirklich das gerade so gesehen habe, wie es der Film darstellt. Ja, weil es so überraschend kommt und so cool gemacht ist. Alter, da mit dieser kleinen Szene alleine hatte ich schon eine Menge Spaß.
Ja,
und ich kann sehr gut verstehen, will da sagen, ich kann sehr gut verstehen, dass er bei dir in der Top 3 oder sogar auf Top 1 gelandet ist. Ja.
Es könnte die 1 gewesen sein. Ich würde vermuten, dass es die 1 war, weil das ist für mich in der Machart und in der Umsetzung ein brillanter Kill, in den auch richtig viel Zeit eingeflossen ist vom Special Effect Team. Die haben diverse falsche Köpfe gebaut und geguckt, dass sie Dinge gefrieren, um zu schauen, wie die zerplatzen, damit es halt so aussieht, wie es hier aussieht.
Okay, also und kommt nicht von ungefähr her, gut zu wissen, weil es sieht wirklich schon ziemlich cool aus.
Ja, also das war auch hier, die wussten, was die hier tun. Den Kill, die wussten, das wird der geilste im Film, so wie sie in anderen Filmen meinetwegen, wenn Jason den Schlafsack nimmt und der in dem Schlafsack liegt, quasi gegen den Baum schlägt.
So, das fand ich so lustig, Alter. Du weißt ja, ich kann nicht so viel mit Slashern anfangen, aber hier wusste ich ja auch, auf was mich dann einlasse, und da hatte ich dann auch echt meinen Spaß mit.
Ja, und es gibt in jedem Film, und das wissen die Macher auch, einen Kill, der in Erinnerung bleiben soll und wird, und hier war es halt der, deswegen haben sie da mal eine ganze Menge Arbeit reingesteckt, und das sieht man, und das kann man nur honorieren, weil es ist echt schon richtig gut gemacht. Ja, mehr würde ich zur Handlung auch gar nicht zwingend sagen. Man könnte vielleicht noch erwähnen, dass Jason nicht nur in seiner eigentlich aufgetauten Form bleibt, sondern wir noch eine zweite Jason-Modifikation zu sehen kriegen, was dem Ganzen nochmal eine sehr geile Krone aufsetzt, weil ab da wird es einfach nur noch vollkommen fertig. Und hier sind viele, viele Ideen drin. Das merkt man in diesen 91 Minuten, wurde ganz, ganz viel ausgetestet und gemacht. Man hat sehr viele Marines, man hat so ein komisches VR-Spiel, was die spielen, wo Jason dann in-game zwei Leute tötet und die dann auch nochmal aus dem Spiel danach dann nochmal entlang macht. Da sehen manche Effekte sehen echt geil aus. Manche geht so. Beim CGI ist es ähnlich. Aber auch hier, wenn man sich so die Behind-the-Scenes anguckt, die haben auch viel mit Modellen gemacht und mit Miniaturen. Hier geht zum Beispiel eine ganze Raumstation zu Bruch. Das ist eine Kombi aus einer Miniatur. Da krachen halt zwei Sachen ineinander, was sehr, sehr geil aussieht, gerade als so diese Glaskuppel zersplittert. Und danach gibt es halt eine fette Explosion, die haben sie dann wieder mit CGI drüber gelegt. Die sieht aber für 2001 gar nicht so scheiße aus. Also man merkt, dass hier 11 Millionen Budget drin stecken. Da wurden durchaus gute Sachen gemacht und ein paar Dinge sehen nicht dolle aus. Dieses VR-Game sieht halt scheiße aus, aber es soll halt auch als Spiel erkennbar sein. Deswegen, ja, verzeihe ich das. Das wird man wahrscheinlich heute nicht viel besser machen, weil man möchte ja abgrenzen, das ist die Spielwelt, das ist die reale Welt. Kann man sich in anderen Filmen auch noch mal anschauen. Das hat selbst ein Steven Spielberg wie hieß dieser Film nochmal, mit in der Spielewelt, auch da erkennt man
Player
ja,
One.
Ready Player One, genau, danke. Da erkennt man ja auch eindeutig die Spielewelt und so ist es hier halt auch. Und ich habe es ja eben schon gesagt, auch hier gibt es wieder eine Doom-Referenz, denn hier wird einmal als die Soldaten sich bewaffnen, um Jason zu jagen, fragt jemand, got the BFG? Und ja, die Big Fucking Gun ist halt eine Referenz an Doom, die man auch hier dann drin hat. Und ich finde sie hier noch echt am logischsten auch, weil wir haben hier wirklich ein Szenario, wo man ein Monster, in dem Fall ein Monster von Mensch oder Mann oder übersinnlicher Kreatur, durch eine Raumstation jagt. Das passt schon gut da rein. Ja. Ich habe gerade ja gesagt, dieses ganze Franchise hat rechte Probleme, aber auch hier, der Dreh war auch nicht ganz frei von Problematik. Man hat sehr viel am Drehbuch noch rumgeschraubt. Erstmal gab es in den 90ern schon mehrere Entwürfe, da haben 12 Autoren haben Screenplays eingereicht für Freddy vs. Jason. Von denen hat man dann ein paar noch übernommen für das, was dann da war, und hat daraus was zusammengebastelt und hat dann noch in Teilen hier was für Jason X verwurstet. Aber auch da waren die Produzenten in der Drehvorbereitung nicht ganz zufrieden und haben noch ein paar Nachschreiberlinge rangeholt, die dann noch ein bisschen was verfeinern. Und da wurde ein bisschen mehr Comedy reingebracht, sodass es etwas lockerer wird. Das hat aber James Isaac als Regisseur gar nicht gefallen, sodass er dann bis kurz vor Dreh dann immer unzufriedener mit dem Ganzen wurde. Er hat es dann noch durchgezogen, aber man merkt auch, wo es hier tonale Unterschiede gibt, weil manche Sachen sind ziemlich locker und anderes wieder ein bisschen düsterer. Gerade so, wenn man die Anfangssequenz sieht, so die erste, wo es noch auf der Erde spielt im Jahr 2008, das ist schon ziemlich düster gehalten, dunkel inszeniert, ziemlich brutale Action, aber danach auf der Raumstation kommen halt auch so ein paar lockere Dialoge dazu, wo man genau merkt, okay, da hat man nochmal nachgeschrieben und ja, ob das tonal passt. Manchmal ja, manchmal nein. Aber du so als, du magst, du hast ja gerade schon gesagt, du magst keine Slasher so richtig.
Ja,
aber hier
ist auch hier Ausnahmen. Es ist kein Genre, was ich mir halt häufig geben kann. Ja. Aber ja, du wolltest wahrscheinlich fragen, wie ich das hier empfunden habe, oder?
Ja, wie bist du an diesen Film überhaupt rangegangen? Bist du so, ein Slasher oder ach komm, hier kommt Blödsinn?
Ich war dann halt schon, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich hatte den nach dem eher durchwachsenen Critters 4 gesehen und vor Leprechaun 4, deswegen ja, war das schon mal eine gute Kurve nach oben, qualitativ nach Critters 4. Und wusste, glaube ich, auf was ich mich einlasse, weil, ja, klar, ich kannte ja auch schon, bevor ich mal irgendwann Freitag der 13. von 1980 gesehen hatte, wusste ich ja, dass es diese Figur Jason gibt. Ich kannte ja auch Freddy vs. Jason, da der Film hat ja nochmal eine ganz andere Tonalität. Und wusste halt auch, ich meine, dass der hier auch auf dem Index war, vielleicht aber auch Jason Goes to Hell, weil ja, die beiden Filme wurden in Deutschland immer als Doppelpack vertrieben durch Warner Brothers. Und ich meine, dass zumindest einer von beiden auf dem Index stand. Also wusste halt schon, ja, da geht's halt ein bisschen mehr zur Sache. Und konnte mich da gut drauf einlassen. War dann eben auch davon überrascht, dass der auch einfach mit Humor genommen werden kann. Und sowas zieht mich dann noch mehr halt an, ja, wenn sich ein Film auch nicht ganz so ernst nimmt. Hier kommt halt ein bisschen was zusammen. Auch die CGI, die ja entsprechend gealtert ist, die hat irgendwie einen gewissen Charme. Ich mochte das als Gesamtpaket. Ich musste halt auch, weil ich da deine Notizen mitlesen darf, schmunzeln, nicht nur darüber, dass du ein paar Begriffe dann eindeutschst wie geschotgunnt, sondern auch, was du an dem Film halt gut findest. Und ja, weiß nicht, Kane Hodder, der macht das echt super als Jason. Also diese Präsenz, die er da an den Tag legt, ist schon geil. Ja, also bin kein Überfan von Slashern, aber den kann ich mir bestimmt auch mal irgendwann ein zweites Mal geben.
Ja, du hast recht, das ist der indiziert war. Der ist erst 2020 vom Index geflogen. Ah, ja. Ist jetzt nach der Neuprüfung 2021 Uncut ab 18 verfügbar. Mhm. Und so muss man den auch gucken. Mhm. Alles andere wäre Schwachsinn. Ja. Und den hätte ich gerne 2001 bei seiner Deutschland-Premiere auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, denn das ist einer, wenn du den im Saal mit Gleichgesinnten guckst, das muss richtig Bock machen. Gerade so, ich stelle mir so dieses Jubeln vor bei dem Kryo-Becken-Kill oder bei anderen Kills, die hier drin sind. Boah, ich wäre ausgerastet vor Geilheit, glaube ich. Das kann ich mir schon ziemlich gut vorstellen. Aber offensichtlich finden den Film nicht alle so geil, denn der hat bei IMDb die zweitschlechteste Wertung und schlechter war nur Teil 9. Also alles, was nicht mehr Freitag heißt, kam offensichtlich nicht so gut an. Und das kann ich hier echt nicht nachvollziehen.
Ja, okay, also da fehlt mir natürlich der Vergleich, aber so jetzt einzeln hat der für mich ja funktioniert.
Ja, und ich kann das gar nicht nachvollziehen, warum der so gehasst wird. Mhm. Es gibt 10 Filme, von denen fallen mir mindestens mal 3 oder 4 ein, die ich schlechter finde. Und das ist einfach ein Spaß-Party-Film. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum den zum Beispiel Alvin in den Lostopf bei den Banausen geworfen hat. Ich hoffe, dass den keiner von beiden sieht.
Der kann nur bei denen schlecht wegkommen, oder?
Ja, Lee mag keine Slasher und das hier ist halt, der könnte dem vielleicht noch mehr abgeben, aber ich glaube, Guess könnte den echt scheiße finden. Naja, es ist halt mehr meine Baustelle. Ich mag das schon ziemlich gerne und ich finde, es gibt auch echt viele Sachen, die für den Film hier sprechen. Gerade so, wie hast du eben schon erwähnt, Kane Hodder macht das richtig gut. Man hat hier noch am Ende dann eine Jason-Variante, die richtig geil aussieht. Die wurde von den Prosthetic Artists vom Robocop entworfen. Ist ähnlich gebaut worden, auch wie diese Prosthetics gemacht wurden. Das ist schon ziemlich geil. Und alleine dieser, der Bodycount hier, der spricht schon Bände. Die Autoren oder der Regisseur, irgendwer von denen, hat auf jeden Fall mal gesagt, bei der Zerstörung dieser Station sollen angeblich 20.000 Leute oder so umgekommen sein. So genau weiß man das nicht. Man weiß nur, dass da 60 Soldaten sind, aber das sieht man alles nicht. Aber ansonsten hat man immerhin noch 28 andere Kills. Mhm. Und 28 ist schon ziemlich krass bei 90 Minuten. Mhm. Das heißt, du hast quasi alle 2 Minuten und 20 einen Kill drin. Das ist schon sehr, sehr cool. Am Anfang sind es natürlich ziemlich viele, als er da in dieser Crystal Lake Facility aufräumt. Aber das macht echt Bock und das ist wirklich kurzweilig alles. Mhm. Also ich teile hier diese schlechten Ratings nicht, denn wir haben hier bei IMDb eine 4,5, bei Letterboxd eine 2,1 und der Metascore ist bei 25. Also das ist mir echt, ich weiß nicht. Das ist für mich ein Party-Slasher, wie er im Buche steht. Ich weiß nicht, mit was für einer Erwartung man da rangehen kann. Und ich habe alle Freitag- oder Jason-Teile chronologisch gesehen. Also ich habe da auch nicht so einen Abfall oder dass ich denke, ah, nee, Mensch, das ist nicht mehr mein Jason, sondern alles gut.
Wie es klingt. Das ist nicht mehr mein Jason.
Mein kleiner, aber ja, es gibt ja solche Leute, die dann sagen, ja, das ist aber nicht mehr mein Michael Myers. So. Aber das hat man bei Jason einfach nicht, weil dafür gab es Jason Takes Manhattan, also bitte. Ja. So, der war schon albern.
Das hat sich der eine wahrscheinlich gedacht bei Leprechaun 4, das ist nicht mehr mein Jason, als nach dem Urinieren. Dann okay, egal.
Ja. Der geplatzte Wiener. Ja, aber er war immerhin hier erfolgreich, der Film. Im Boxoffice waren 17 Millionen, das ist aber gar nicht mal so das, wo es noch was alles am Einspiel war, denn er hat natürlich auch ziemlich viel im Videomarkt gerissen. Das war ja noch so eine DVD-Videotheken-Primärenzeit und da waren es 42 Millionen dann in Summe mit dem Boxoffice zusammen, was bei 11 Millionen Budget echt ein geiles Ergebnis ist. Also ich habe immer Spaß mit dem Film und deswegen gibt es von mir hier auch eine schöne 7,5.
Oh, das ist ordentlich. Ich bin bei 6,5 gelandet, ja, was ja für einen Slasher und mich, glaube ich, durchaus mehr als solide ist.
Definitiv.
Cool. Ja, das Beste kommt zum Schluss, oder?
Genau, ich wollte gerade sagen, dann bring uns doch mal die Kirsche von der Torte.
Die gerade mal 75 Minuten lang geht, ja, aber irgendwie für mich gefühlt am längsten dauerte bei den behandelten Filmen. Und hier haben wir die neueste Perle aus dem Produktionsjahr 2022. Und hier befinden wir uns horrortechnisch mal auf ganz anderem Boden.
Ja. Weißt du, wovor ich am meisten Angst habe?
Was denn?
Und ich weiß, dass du das gesehen hast, weil ich kann es ja hier lesen. Du hast die Produktionsfirma gesehen und du hast gesehen, was sie noch so gemacht haben. Genau, und ich hab jetzt schon Angst.
Ich werde es auch erwähnen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du einen der Filme gesehen hast, aber musst du ja, wenn du da beim Shark-Universum unterwegs bist. Egal. Ich nenne erstmal den Titel. Wir reden hier über Amityville in Space. Okay, kein roter Ausschlag, sehr gut. Dann, ich habe hier gerade auf den Pegel geguckt.
Achso, ich dachte, du hast woanders roten Ausschlag.
Ja, ich habe nicht auf den Leprechaun uriniert. Also geil. Mir geht's noch gut. Praktischerweise heißt der im deutschen Verleih auch Amityville in Space.
Space.
Genau, Dennis hat schon erwähnt, ja, es gibt hier nämlich eine Produktionsfirma, die ich mir auch fleißig notiert habe, die kannte ich vorher nicht. Hier gibt es anscheinend ein paar Brüder, als Nachnamen Polonia tragen, ja, und so heißt dann auch die Produktionsfirma Polonia Brothers Entertainment. Dennis, kanntest du die vorher?
Nee. Ich kenne ein paar von den Postern von denen, ich kannte aber nicht den Namen dieses Filmstudios. Okay. Und ich habe dann da drauf geklickt, nachdem ich den Film gesehen habe, habe gedacht, ach du Scheiße, mir schwant Böses, dass da irgendwo ein Special, aber nein, bitte lass uns das nicht machen.
Nee, bitte nicht, aber ich möchte es natürlich, weil ich da feinsäuberlich recherchiert habe, was die gemacht haben und mir alleine nur mal die Titel rausgegriffen habe, die irgendwas mit Shark im Titel tragen. Und ich gehe mal chronologisch kurz durch. Ja, vielleicht lässt ihr darauf schließen, auf welchem qualitativen Niveau wir uns befinden. 2016 hat es nämlich angefangen mit Sharkenstein. Ein Jahr später kam Land Shark. Gut, jetzt nicht so spannend. Lustiger fand ich aber Shark Encounters of the Third Kind. Wie wär's denn mit Jurassic Shark Part 2? Aquapocalypse.
Now.
darauf ansetzend anscheinend dann Noah's Shark, ja, hin zu Doll Shark. Den Titel finde ich jetzt hier auch ziemlich geil, wieder Sharkula. Noch mehr getoppt wird er von Cocaine Shark, ja. Und jetzt kommen wir uns auch dem aktuellen Jahr ziemlich nah. Auch im selben Jahr 2023 gab es noch Jurassic Shark Teil 3, ja, Seavenge. Letztes Jahr kam dann Mummy Shark raus und auch nicht Camp Crystal Lake, sondern Camp Blood Clown Shark. Also da wurde mal schön auf dem Clown-Thema anscheinend rumgeritten, ja, um auch ein bisschen auf der Erfolgswelle was abzugreifen. Nee, Dennis, ich habe gar keinen Bock. Ich hab keinen Bock, auch vor allem nach diesem Film hier, habe ich einfach keinen Bock, mich weiter mit dem Studio zu befassen. Ich musste lachen über die Titel und ich glaube, damit ist auch gut. Vielmehr wird es wahrscheinlich auch nicht zu lachen geben.
Es gibt Leute, die feiern den Typen echt total ab, dass er aus diesem Zero-Budget-Ding solche Filme abliefert. Ich nicht.
Ja, ey, wir haben ja auch die Erfahrung jetzt mit dem, ich habe schon wieder den Namen verdrängt, ja, bei Mockbustern.
Achso, Asylum.
Ja, danke. Ja, da, nee, ich weiß nicht.
So viel Geld könnt ihr uns gar nicht bieten.
Ja, Regie hat hier Mark Polonia, einer der Brüder, gedreht, der auch für den Schnitt sich verantwortlich gezeichnet hat. Drehbuch auch von Mark und mit seinem Bruder zusammen Aaron Drake war das. Einer der anderen, der Brüder, hier, Anthony Polonia, das ist der andere Bruder, der hat die Effekte zu verantworten. Auch wirklich zu verantworten, den werde ich mir noch irgendwie krallen, wenn der mir mal unter die Finger kommt, weil das ist wirklich unterirdisch. Ich glaube, Dennis, du hast es vorhin schon mal irgendwie angeteasert, ja. Dass die Effekte bei einem anderen Film gar nicht so billig wirken wie jetzt hier bei dem letzten, obwohl es der neueste ist, alter Schwede. Das ist halt wirklich irgendwie homemade gemachter Bullshit, ja. Ich versuche mal trotzdem ein bisschen was zur Story erzählen und alle die nicht Amityville kennen, achso, ich frage wieder, ja, was hast du aus dem Amityville-Universum gesehen?
Das hier. Und ich habe gar keinen Bock, noch irgendetwas davon zu gucken, weil mir dieser Film meinen Lebenswillen ausgesaugt hat.
Okay, ja. Ich kannte tatsächlich das Original Amityville Horror aus dem Jahre 1979, meinem Geburtsjahr. Aber das ist schon so lange her, dass ich mir dazu gar keine Punkte notiert hatte. Ich fand den, glaube ich, ganz solide als Horrorfilm. Mhm. Hatte damals funktioniert. Ich kannte tatsächlich aber auch das Remake von 2005, den ich sogar auch noch ganz okay fand, wenn ich hier auf meine Bewertung schiele. Ich kenne noch Amityville Mount Misery Road aus dem Jahr 2018 und keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin, den mal zu gucken. Da hatte ich anscheinend viel Zeit. Den fand ich, ich sehe meine Bewertung, eine 1,0. Ich glaube, da hatte ich noch gar keine 0, oder so vergeben. Den fand ich anscheinend auch richtig scheiße. Und jetzt den hier. Und ja, wahrscheinlich hat der den noch ein bisschen mit Unterirdischität getoppt. Ja. Er folgt vom Teil her auch Amityville in the Hood. Ich habe gar nicht nachgeschlagen, aber der muss wahrscheinlich auch aus diesem Polonia Brothers Entertainment-Universum kommen oder zumindest ähnliche Produktionsstudio-Gelage haben, weil die beiden Filme gibt es nämlich in den USA. Beide zusammen als Double Feature sowohl auf DVD als auch auf Blu-ray zu kaufen. Und obwohl wir uns mit Hood-Thematiken beschäftigt haben, ja, und er dieser Film auch so eine Erwähnung findet in The Cinema Snob, das ist eine Serie über bestimmte Filme, und hier auch in der Episode Leprechaun in the Hood, ja, habe ich gar keinen Bock, diesen Amityville in the Hood zu gucken, weil der kann auch nur unterirdisch sein.
Das ist witzigerweise nicht von den Polonia Brothers.
Okay, gut. Also, ja, aber irgendwie aber muss es ja eine Verbandlung geben. Ja. Egal. Ich hatte mir bei den Schauspielern notiert, nee, Mann, die werde ich nicht erwähnen und dabei bleibt's auch.
Da musste ich schon das erste Mal lachen.
Weil das ist halt schon, und das ist halt wirklich Homemade-Niveau. Mhm. Und ihr merkt schon, ich druckse um die Handlung herum, weil die gibt's auch kaum noch. Ich will es trotzdem erwähnen. Man sieht hier halt erstmal ein Fernsehteam, was Stellung bezieht von einem abgesperrten und polizeibewachten Haus, was offensichtlich von einem Dämon, einem Fluch befallen ist, ja. der Priester ist aber schon im Anmarsch, weil er versucht, das Fernsehteam wegzuscheuchen, weil das Haus ja einfach so ab, es ist verflucht, ja, was haben die hier verloren? Er auch reingeht, um ja, den Dämon zu verbannen. Der Dämon, man sieht dann auch ihn mit dem Dämon quatschen, das ist gefühlt zwei Taschenlampen orange gefärbt auf die Wand gestrahlt. Ja, das ist der Dämon mit einer dummen Stimme aus dem Nichts. Und hier hat man vielleicht eine kurze Sequenz, wo man denkt, oh ja, könnte nett werden. Ja, der Dämon dreht nämlich so lange die Priesterhand mit gehaltenem Kruzifix um, dass die abfällt und man sieht halt die nächste Kameraeinstellung, auf dem Boden liegt die Hand mit dem Kruzifix. Ja. Und dann geht's aber rund. Ja. Diese Exorzismus-Vertreibung führt dazu, dass einfach der Hausdämon oder das dämonische Haus, ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge passender ist, ins All verschwindet. Ja, es hebt ab mit Special Effects, die hat man noch nicht gesehen, die will man auch nicht wiedersehen.
Also ich glaube, wenn man eine JPEG-Datei als Screensaver nimmt und die vor so einem Space-Hintergrund bouncen lässt, wie man es früher machen konnte, sieht es geiler aus.
Ja.
Ich hatte, und da kommt nämlich genau die Stelle, als ich den gesehen habe, habe ich dir davon ja einen Screenshot geschickt. Wie dieses Haus so ausgecuttet aus dem Bild durchs All fliegt, dahinter ist noch so ein Pentagramm, ja, was Stock-Footage Photoshop ist und noch irgendwas, das sieht alles. Das kann man gar nicht beschreiben. Eigentlich muss man das gesehen haben, aber ich möchte, dass das niemand guckt.
Nee, bitte nicht. Auch hier, wir haben es ja, glaube ich, immer oder größtenteils erwähnt, wann es dann spielt. Ja, das Haus, also aus der heutigen Zeit, verschwindet dann im All. Und wir schreiben jetzt auf einmal das Jahr 3015. Und wir sehen hier eine Crew in einem, soll ein Raumschiff sein. Ich glaube, vier Crewmitglieder plus ein Cyborg, die ja von die Mission haben, einfach das Weltall zu erkunden und für Kolonisierung der Menschheit vorzubereiten. Dazu gehört halt auch die Eliminierung von schwarzen Löchern. es gibt neben den vier Crewmitgliedern, die dann kurz vorgestellt werden, diesen in Anführungszeichen Raumschiff. Ja, das ist einfach nur absolut Billo in einem Haus gedreht, wo sie einfach mal ein bisschen verfügbare Materialien so umgestaltet haben, dass es ansatzweise aussieht wie ein Raumschiff, also wie irgendwelche Gerätschaften in der Zukunft. Spielt noch ein Cyborg hier mit, was auch einfach nur so ein Kontaminationsanzug, der Mensch in einem Anzug steckt, silber eingesprühtes Sichtvisier und das war's dann schon. Man sieht dann noch zugeschaltet halt zwischendurch eine Frau von der Mission Control, die halt da über den Filmverlauf auch bestimmte Bedürfnisse hat, was da passieren soll. Und natürlich treffen die dann halt auf dieses Amityville Haus im Weltall und gehen dann an Bord ins Haus. Naja, wie auch immer. Und was dann passiert und ob der Priester da mitgeschleppt wurde, vielleicht auch noch zu sehen ist, das möchte ich euch nicht weiter erzählen. Und hoffe einfach, dass ich oder wir nicht das Interesse geweckt haben, diesen Film zu gucken, weil der tut schon echt weh. Ich erkenne ihm an, dass da Leute dahinter gesteckt haben oder stecken, die versucht haben, einfach einen Film zu machen, ja, dieses Home-Video-Ding. Dem konnte ich vielleicht halt noch ein bisschen einen Hauch einer Anerkennung rauskitzeln, aber mehr ist es dann halt auch nicht. Und viel mehr habe ich auch nicht zu erwähnen.
Das Erste, was ich gedacht habe, als der Film vorbei war, hätten sie mal daraus ein Porno gemacht, weil.
Ja.
Die Schauspielleistungen haben das gleiche Niveau, die Sets haben das gleiche Niveau, die Story hat das gleiche Niveau. Dann hätte man wenigstens irgendeinen Mehrwert von diesem Film haben können. Aber ich habe in der Mockbuster-Episode gesagt, dass, und da kann ich mich jetzt tatsächlich mal korrigieren, ich habe gesagt, dass der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe, noch kommt, weil ich nach der Sichtung dieses Films so unglaublich wütend war. dass ich das so gesehen habe. Ich möchte aber mittlerweile einräumen, dass es doch Transmorphos ist, weil die das deutlich bewusster und gezielter gemacht haben.
Genau.
die wussten, was sie da tun, die hätten es besser machen können. Die hier hätten es nicht, wahrscheinlich nicht besser machen können, weil die Mittel und alles andere fehlte. Trotzdem ist das hier einfach nur beschissene Scheiße. Also es gibt Leute, die hier wirklich was drin sehen und denen das Spaß macht, gebe ich denen, sollen sie haben. Für mich war das eine 75 Minuten lange Folterung, als wenn mir Pinhead alle seine Nadeln nacheinander einzeln einführt. Es tat echt nur weh. Also jedes Schultheater, das seine Aufführung aufzeichnet, kriegt es ähnlich gut hin. Mhm. Es gibt nichts Gutes in diesem Film, wirklich nichts. Also ich kann dem wirklich nichts zugute halten. Ich kann dem höchstens vorwerfen, dass er kein Porno geworden ist.
Ja, ich frage mich halt auch, wo die 2,7 Punkte bei IMDb herkommen. Ja, wahrscheinlich einfach von den Leuten, die daran beteiligt waren. Anders kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auch nicht, weiß da auch nicht, wer sich das reinzieht. Gibt natürlich kein Metascore. Und bei Letterboxd, Alter, ja, 438 Ratings, wahrscheinlich auch da die gleiche Crew unterwegs, weil da kommt ja auch auf 2,5 von 5 Punkten. Verdammte Scheiße.
Ja, das ist auch wieder dieses Letterboxd-Rating-System, weil die Kurve sieht ganz anders aus. Mm.
Ja, von mir hat es ne, anerkannt für das, was die erreichen wollten, immerhin noch für einen halben Punkt gereicht. Aber bei dir klingt es ja nach einer
die
Null.
Kriegen, nee, nicht mal. Nee. Also, nein, Alter, das geht nicht. Also ich würde mich verkauft fühlen, wenn ich dafür einen halben Punkt geben würde, weil das ist so unerträglich scheiße und auch nicht charmant. Mhm. Wenn hier wenigstens ein Darsteller oder eine Darstellerin drin gewesen wäre, die ich irgendwie cool fände oder irgendein Story-Element oder ein Gore-Effekt, der richtig geil aussieht oder keine Ahnung. Es gibt Filme, die auch nichts gekostet haben, die haben aber wenigstens mit, weiß ich nicht, vom Schlachter mit irgendwelchen Innereien noch einen coolen Effekt rausgeholt. Hier ist einfach,
ja, komm,
das ist
komm,
einfach scheiße.
Wir springen einfach schnell zu unserer Top 3 auf. Bevor
ja,
wir noch
bevor
weiter
ich jetzt
Zeit
noch
verlieren.
Komplett in Rage-Mode gehe.
Ja, und falls du, ich habe ja hier meine Notizen drin, also überspring die mal, ja, guck mal nicht rein, weil ich habe mir gedacht, ich erzähle dir erstmal, worum es dann bei meiner Handlung jeweils geht und du sagst mir, welcher Film das quasi ist, ja?
Okay, das ist ein spannendes Konzept. Kurz für die Leute, Top 3 ist heute, welcher Horrorfilm sollte ein Sequel in Space bekommen?
In Space!
Und da bin ich jetzt richtig gespannt, was du da mitgekredenzt hast jetzt hier, was du mir mitgebracht hast. Ja.
Soll ich einfach mal anfangen?
Ja, fang gerne an.
Okay, wir haben hier dann kein Sequel, sondern ich habe mich für ein Remake entschieden, ja. Mhm. Und ich habe gestern Abend im Bett, kurze Google-Recherche dann gesehen, dass es einen futuristischen Namensgenerator gibt, ja. Deswegen habe ich den mal angeschmissen, um mir gleich schon ein paar Rollennamen für mein anfängliches Skript zu notieren, ja. Und hier spielt nämlich Steven die Hauptrolle. Steven schreibt man Steven. Ja, das ist also, wenn wir in die Zukunft gucken, ist das einer der Namen, die ihr jetzt schon mal euren Kindern geben könnt, weil ist ja relevant. Also, Steven soll mit seiner Schulklasse eine Klassenfahrt zum Merkur machen. Als er kurz vor dem Start im Space Shuttle sitzt, hat er plötzlich eine ungeheure Vorahnung. Er sieht lebhaft vor seinen Augen, wie das Space Shuttle explodiert. Panisch wacht er auf und versucht, seine Mitschüler zum Aussteigen zu bewegen, woraufhin er vom Personal des Space Shuttles verwiesen wird. Eine Lehrerin und einige wenige Schüler begleiten ihn, um mit dem nächsten Flug nachzukommen, wenn Steven sich beruhigt habe, während die anderen im Space Shuttle bleiben. Am Space Shuttle-Gebäude versuchen die anderen zu ergründen, was die genaue Ursache von Stevens Panikattacke war, als man im Hintergrund durch die Panoramascheibe sieht, wie das eben gestartete Space Shuttle tatsächlich im Orbit explodiert. Alle sind schockiert und nehmen zunächst Abstand von Steven. Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, das dürfte doch Final Destination sein.
Final Destination in Space!
Das ist eine sehr gut, ziemlich gute Idee. Ha! Verrückt. Aber ein gutes Konzept mit den Drehbüchern, so kreativ war ich nicht, schade.
Ja, ich hatte einfach kurz Zeit und irgendwie Bock, das hatte sich dann gestern Abend einfach ergeben, ja.
Ja, bei meinem Film auf Platz 3, ich habe mir aber auch, die Namen habe ich mir auch ähnlich ausgedacht, da wäre jetzt der nächste Film eigentlich der, der in Space spielen müsste, denn es ist der vierte Teil. Und ich weiß nicht genau wie, aber er hat bisher ziemlich viel überlebt und er wurde jetzt gerade am Ende von einem dritten Teil in eine andere Dimension gezogen. Warum soll das nicht der Weltraum sein? Und wir reden hier von einem sehr brutalen Clown. Und ich würde mir wünschen, dass wir als nächstes Terry Flyer sehen, der dann in Space spielt und sich da komplett durchmetzelt. Denn ich glaube, der könnte mit Kryo und Schwerelosigkeit und sowas sehr viel Schönes treiben. Mhm.
Klingt gut. Mein nächster Film, ja, der im Space spielen sollte. Hier würde ich halt einen vorhandenen vierten Teil streichen wollen und den stattdessen in die Filmhistorie zu dieser Reihe einführen wollen. Und zwar schreiben wir das Jahr 2088, spielt auf einer Marskolonie. Gale, auch hier habe ich mich wieder dem futuristischen Namensgenerator bedient, geschrieben wird er Gayel. Ja, also falls ihr weiterhin Inspiration für eure zukünftigen Kinder braucht, wir liefern sie euch. Gale Barkley schenkt nämlich seiner sechsjährigen Tochter Gloria, ich möchte auch hier nochmal buchstabieren, wie man sie schreibt, ja, Gloria, eine Puppe, die er nämlich von seinem aktuellen Urlaub auf der Erde mitgebracht hat. Und neugierig und voller Vorfreude zerreißt das Mädchen die Packung mit der Puppe, die den Schriftzug Good Guy enthält. Ja. Dennis, von welchem Space-Sequel sprechen wir hier?
Das muss Chucky sein. Child's Play.
Ja, Chucky in Space.
Und krass, gut, dass du den drin hast, weil den hatte ich auch erst im Kopf.
Cool.
Ja, ich weiß gar nicht, welcher der wievielte Teil mit den ganzen Remakes und Co. meiner Platz 2 jetzt wäre. Aber es wäre ein absurder Film und er müsste absurd sein. Und da bin ich nach Jason X ein bisschen drauf gekommen. Aber ich würde gerne Leather Space sehen.
Ja, sehr gut.
Ich würde gerne das Texas Chainsaw Massacre in den Weltraum holen.
Sehr geil. Ja, den habe ich nicht in meiner Top 3, aber du weißt ja, ich habe mir noch ein paar Filme irgendwie notiert. Ich habe auch Space Chainsaw Massacre / Leather Space notiert. Ja.
Sehr schön.
Sehr geil. Ja, hier habe ich jetzt leider keine Handlung für dich, aber ich hätte es extrem lustig gefunden, weil hier haben wir auch wirklich bisher nur drei Teile, also würde sich dann auch wieder anbieten, einen vierten Teil im Space ansiedeln zu lassen, wenn da plötzlich jemand in einem Picknickkorb auf Raumschiff oder Raumstation rumläuft und erstmal anfänglich komischerweise die Leute ja, in dem Umfeld getötet werden und immer wieder Essen in diesen Picknickkorb geschoben wird. Ein Film, den ich einfach insgesamt sehr mag, ja, der vielleicht viel zu unbekannt bei vielen ist. Ich würde den hier definitiv, passt irgendwie auch vom Trash-Faktor, finde ich, versehen. Ja, Dennis, du musstest schmunzeln, du weißt wahrscheinlich, wovon die Rede ist.
Ja, ich habe den Regisseur Frank Henenlotter, habe ich gerade sehr häufig in der Doku gesehen, ein super sympathischer Typ. Ich glaube, bei dem würdest du mit der Idee, ich nehme an, es muss Basket Space sein.
Ja, genau, bei dem sehr gut.
Bei dem würdest du, glaube ich, offene Türen einrennen.
Cool, sehr, sehr schön. Bist du auch direkt auf den Titel natürlich gekommen.
Ja, auf dieses Franchise bin ich nicht gekommen oder auf die Reihe. Schade, das wäre was, das hätte ich auch haben können. Ja, mein Platz 1 ist eine Reihe, die sowieso an Absurdität kaum zu überbieten ist. Und ich würde hier gerne unseren Helden, unseren allseits beliebten Helden, dem wir auch schon teilweise eine Folge gewidmet haben, würde ich gerne auf der verlorenen Raumstation Tromaville sehen. Oh yeah. Den Toxic Space Avenger.
Auch nicht schlecht. Ja, cool.
Da hätte ich Bock drauf, das Ganze mal in den Weltraum zu holen. Zwei Dimensionen haben wir ja schon gesehen, aber noch nicht im Weltraum.
Cool. Ja, soll ich noch ein paar weitere Ideen droppen? Vielleicht wird ja daraus
unbedingt
noch filmtechnisch was. Ja, ich hatte irgendwie, nachdem Teil 2, also Armee der Finsternis, Army of Darkness, im Mittelalter gespielt hat, würde ich mich auch freuen, wenn einfach mal das Necronomicon in Space auch zum Tragen kommt. Mhm. Ja, wir hatten noch nichts mit Zombies, oder?
Nee, stimmt.
Weil da hatte ich gedacht, okay, vielleicht könnte ja Beyond Space oder / Alternativtitel Ghost Space Station with Zombies eine Rolle spielen. Eine Idee, worauf ich hier anspiele? Deutschen eher unter dem Titel Über dem Jenseits, ja, The Beyond.
Ach,
The oder Beyond, die Geisterstadt ja. der Zombies anspiele.
Ja, ich war gerade bei Fulci, war ich schon mit The Beyond. Ja, gedacht, sehr gut. Das kann er nicht meinen.
aber natürlich, wenn man über Zombies spricht, muss man natürlich noch mehr George A. Romero würdigen. Und hier kam ich dann auf den Titel Space of the Dead. Ja. Mhm. Wäre vielleicht auch noch eine Variante. Irgendwie viel lustiger fand ich die Idee, wir hatten ja vorhin auch schon kurz The Hills Have Eyes erwähnt, hier könnte ich mir vorstellen, dass eben auf einem ganzen Planeten gleich irgendwelche Atombombentests stattfinden und der ganze Planet eben verseucht ist von irgendwelchen komischen Viechern. Ja, deswegen The Space Has Eyes wäre auch eine Variante.
Oh ja, da habe ich Bock drauf.
Ja, ich habe noch einen letzten, aber der kackt ein bisschen ab. Also von daher, das sind die Titel, mit denen wir ins Rennen gehen könnten für irgendwelche Sequels in Space, denke ich.
Ja, wir haben ja gesagt, wenn wir einen dummen Namen doppelt haben, dann müssen wir dafür ein Drehbuch schreiben. Das ist dann wohl Leather Space.
Ja, stimmt. Ja, geil. Passt.
Die stecken ja auch gerade so ein bisschen in der Sackgasse. Vielleicht können wir Netflix da noch eine Idee liefern.
Ja, das war ja... Ich glaube, wir haben es vielleicht erwähnt, ja, wir haben ja auch fleißig vorproduziert. Ich verschwinde dann auch erstmal zur Arbeit und dann in Urlaub und vielleicht habe ich ja Bock auf Drehbuch. Also auf jeden Fall werden wir sowieso ja schreiben zwischendurch. Vielleicht kommt ja was genau. bei rum.
Ja, wir haben jetzt erstmal tatsächlich eine ziemlich lange Aufnahmepause. Und kommen dann natürlich mit spannenden Themen wieder und unser... Das kann man ja auch schon mal sagen. Unser Einjähriges ist ja auch schon nahezu in Sicht. Also die Zeit vergeht echt wie im Flug. So viele Folgen sind es dann nach denen allen, die wir vorproduziert haben, gar nicht mehr bis dahin. Und wir haben noch so viele spannende Themen, die wir umsetzen möchten.
Oh ja.
Da kommt auf jeden Fall noch über das Jahr einiges auf euch zu. Auch was ich so gehört habe, was sich gewünscht wurde, haben wir schon in der Produktionsplanung drin. Finde ich immer gut, wenn Leute sagen, ja, ey, mach doch mal das und das und man hat das schon quasi produziert.
Es muss uns ja auch gefallen, ja, aber die Leute, die uns hören und wenn die was vorschlagen, da haben wir schon eine gute Übereinstimmung bisher.
Ja, definitiv. Na, ich schätze, Lee fällt gerade schon vom Glauben ab, wie lange wir über dieses Thema quatschen können. Aber ich fand, heute war viel an Background-Infos auch dabei, gerade durch die ganzen Franchise-Thematik und die großen Filmreihen, wo es dann ja auch mal interessant ist zu hören, wie der andere dazu steht. Oder zumindest, was er davon schon gesehen hat. Und ja, ich glaube, da haben wir eine runde Folge für unseren Produktionsmonat, Marathon-Monat März jetzt hier nochmal als Abschluss. Und freut euch auf nächste Woche, da haben wir einen Gast, oder übernächste Woche, wir kommen ja gar nicht wöchentlich. Da haben wir einen Gast, den wir auch noch nicht hatten und wir planen auch in Zukunft noch weitere Gäste zu haben, die nicht so häufig vor dem Mikro waren. Und ich habe es schon in der Gruppe geschrieben, wenn sich mal jemand berufen fühlt und ein geiles Thema hat, darf er gerne mal klopfen, ob wir da eine Folge gemeinsam aufnehmen können. Denn frische Stimmen finde ich eigentlich immer ziemlich spannend. Ja, in dem Sinne, wenn du nichts mehr hast,
nee, irgendwie
würde ich sagen,
natürlich schon Vorfreude auf den Urlaub, ja, aber auch irgendwie traurig, dass wir jetzt anderthalb Monate ungefähr haben, wo wir nicht aufnehmen, ist schon krass.
Das stimmt. Wir haben dann müssen die Zeit dann auf jeden Fall gut nutzen, um die Projekte valide vorzubereiten.
Ja, ich kann dir jetzt schon sagen, ich habe noch nicht alle Filme zu dem Thema, was wir als nächstes aufnehmen, mal abgecheckt, ob es längere Fassungen irgendwo gibt, die ich noch nicht habe. Außer bei einem Film weiß ich das, also ich habe 5 Filme abgecheckt und bei einem Film weiß ich, das Land, wo ich dann hinreise, da gibt es ja die längste Fassung auf Blu-ray. Ich hoffe, dass ich mir die da irgendwo schnappen kann und mitbringen kann.
Das wäre doch sehr schön. Da könnt ihr auf jeden Fall mal gespannt sein. Ja, dann wie immer danke dir, Dave.
Ja,
einen schönen Urlaub. Lass dich bitte wieder aus diesem Land ausreisen.
Ja, ja.
Sonst das wird schon. Haben wir Probleme mit der Internetverbindung. Ja, und ich bin heute raus und überlasse dir die letzten Worte. Macht's gut.
Die Bastarde verabschieden sich in den Space.